So ein Arschloch hat alles verpiefert.
Hättest du was Gescheites gelernt, wärst du auch Profi geworden.
Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben.
Du nicht. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizenbier getrunken. Bist schön locker.
I tell you now something. I stay only in Munich for this fucking job tonight.
Skandal. Am Arsch gelegt.
Unverschämt, an mir so eine Frage zu stellen. Schau ich mal in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert.
Hallo und herzlich willkommen beim Strafraum, euer Lieblingspodcast, wenn es mal wieder darum geht, nichts zu erfahren. Wir sind wieder in vollzähliger Runde. Zusammen mit mir sitzt natürlich auch unser Internet-Experte, der Marvin.
Hallo
Marvin.
AKA Internet Explorer.
Der Internet Explorer und natürlich auch
schnell.
Unser Lieblingsmaskottchen Metric. Hallo Metric.
Hallo.
Wir sind bei der dritten Folge des Strafraums angelangt. Wir hätten nicht gedacht, dass wir so lange überleben, aber wir haben es tatsächlich geschafft und wollen euch heute natürlich wieder die feinste Fußballunterhaltung geben. Letztes Mal ging es natürlich wieder um eher allgemeinere Sachen. Wir haben ein bisschen philosophiert über die Verbesserung des deutschen Fußballs und so weiter und so fort und wollen aber dieses Mal so ein bisschen tagesaktueller sein. Ja, wir wollen jetzt nicht quasi eine Zeitung sein, die auf die jeweiligen Ereignisse eingeht, aber wir wollen zumindest mal ein bisschen auf das eingehen, was uns ja am Leben erhält und das nennt sich Bundesliga. 8 Spieltage sind fast geschafft. Der 8. Spieltag steht bevor und somit wollen wir euch einen kleinen Rückblick geben, was bisher geschah. Was bisher geschah, ist aber auch ein guter Stichpunkt, weil wir auch Sachen gesagt haben, die vielleicht nicht ganz richtig sind.
Und haben ein bisschen geflunkert.
Fucking Fake News, Bitches!
Ja, wir sind natürlich ein seriöses Format und deswegen beginnen wir jetzt hier mit 2 Richtigstellungen. Also das letzte Mal hat der gute Ben von der Geschichte in Paris erzählt mit der Weinverkostung. Das stimmt natürlich nicht. Unser Connoisseur und Auslandskorrespondent Alexi, der war entsetzt und hat uns dann direkt darauf geschrieben, in französischen Stadien gibt es keinen Wein, sondern komplettes Alkoholverbot. Und jedes Stadion hat ein Recht auf 10 Ausnahmen im Jahr.
Aber das ist ja eigentlich auch interessant, weil es gibt 17 Spiele.
Ja, also
das ist also ungefähr wie in Zwickau. Das meiste ist ein Gefahrenspiel und der Rest ist dann quasi ein normales Spiel und da darf Alkohol ausgeschenkt werden.
Spielpause.
Also ich kenne ja die Franzosen. Also ich habe schon des Öfteren Urlaub in Südfrankreich gemacht.
Die französischen Frauen kennst du?
Ja, das auch. Und,
also die Franzosen.
Und ohne Wein trinken und 2,5 Stunden Mittagspause geht natürlich nichts. Also ein bisschen muss man dem Volk gerne auch bieten. Zum anderen haben wir haben sehr oft den überschwänglichen, ungezügelten Alkoholkonsum propagiert.
Das ist eine Lüge.
Ja, das kam schon so raus. Und deswegen muss an dieser Stelle einfach die Stimme der Vernunft sprechen. Also insbesondere für unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer.
Zuhörerinnen.
Und wir müssen an dieser Stelle einfach sagen, Alkohol, das ist nicht immer sowas Gutes. Ja, das kann auch gefährlich sein. Aber 2 bis 3 Frühstücksbierchen sind kein Problem. Und die Hausaufgaben, die machen sich auch viel leichter, wenn man einen halben Kasten Sterni gesoffen hat.
Ihr seid super kreativ.
Gerade noch die Kurve bekommen, wir hatten gerade schon den roten Knopf drücken wollen. Dann wäre hier so ein Schläger reingekommen, hätte ich rausgenommen und dann hätten wir das neue Mitglied vorgestellt.
So Alvin. So ein Hitman.
Alvin.
Ich dachte, der Tech.
Aber ich könnte auch gleich, was bisher geschah, will ich mit diesem Alkoholverbot auch gleich einsteigen. Und das ist eine sehr gute Überleitung, denn in der Champions League gibt es ja keinen Alkohol. Ja, und auch in internationalen Spielen wird kein Alkohol ausgeschenkt.
Hass ich.
Und ja, ehrlich gesagt ist das aber auch bisher eigentlich richtig hart, weil wenn man sich die Leistungen der deutschen Mannschaften international anschaut, um im internationalen Geschäft anzufangen, dann ist es schon, dass man Alkohol ehrlich gesagt braucht, um sich diese Leistungen anzuschauen.
Das Abschiedsspiel von Ancelotti, ja.
Du willst gerade jetzt wirklich einsteigen mit dem fucking internationalen miserablen Darstellung des deutschen Fußballs, ja?
Ja, weil was bisher geschah, fand ich, ist mir sofort eingefallen, wow, wir hatten bisher 12 Spiele und haben 5 Punkte geholt. 2 Unentschieden durch Leipzig und Hertha BSC Berlin und einen grandiosen Sieg des FC Bayern, der Ancelotti nicht den Job gerettet hat, gegen Anderlecht oder Eindhoven? Diese Vereine kann ich mir nicht merken.
Anderlecht.
Haben sie 3 Punkte geholt. Den Rest haben alle deutschen Mannschaften international alles verloren. Ich glaube, es waren 12 Spiele insgesamt. 5 Punkte, 12 Spiele, da kommt auch keine USA in die Weltmeisterschaft.
Es war eine sehr traurige Darbietung des deutschen Fußballs. Man erwartete sich natürlich ganz andere Sachen, jetzt vielleicht nicht von unseren Europapokal-Teilnehmern, vielleicht noch vom von Hoffenheim eher aufgrund der letzten Leistungen der letzten Saison, aber natürlich international auf Champions-League-Ebene gesehen, ist natürlich der FC Bayern als Daueranwärter des Halbfinals immer ein Garant für Fußballfeste und auch das Abschneiden des BVBs in der Bundesliga hätte erwarten lassen, dass man eventuell dann auch auf internationaler Ebene diesen Fußball des Bosses vom Bosch quasi nicht knacken kann, was aber unter anderem auch Tottenham gelungen ist, weshalb man natürlich verwundert sich die Augen gerieben hat als geneigter Bundesliga-Aspirant. Ja, also das war schon ein bisschen sehr, sehr traurig, was die Deutschen da abgeliefert haben. Und da ist natürlich die Frage, ist die Bundesliga vielleicht nicht auch aufgrund mangelnder Konkurrenz, Leistungsdichte eventuell so abgeschwächt, dass man quasi sich selbst nicht so sehr herausfordert, um dann im internationalen Abschneiden gegeneinander dann doch eine bessere Figur abzuliefern als das, was wir gesehen haben.
Das ist eine gute Frage.
Ja, also ich habe die Spiele jetzt tatsächlich auch nicht so intensiv verfolgt, weil sie echt unanschaubar waren und eher so nebenher laufen lassen. Das sagt ja schon mal eines. Und also ich weiß nicht, ob wir damit, der FC Bayern hat dieses Jahr offensichtlich einen schwachen Kader, das ist ja wohl mit dem Abgang von dem kleinen, wie hieß er noch, Philipp?
Flippi,
ja, was war sein Spitzname genau?
Flips.
Flips wird stark vermisst eigentlich, ja.
Ja.
Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich Philipp Lahm mal vermissen
würde. Alonso wird vermisst.
Jogi Löw hätte das auch nicht gedacht, dass er Philipp mal vermissen würde.
Wer hätte gedacht... Na, weil Flippi nicht mehr in die Knie gehen musste, um die Keule zu lutschen. Ich meine, darum geht's doch in der Bundesliga bei Jogi Löw, oder? Dass er sagt so, ja, sagen wir mal, wenn er in die Kabine reinkommt.
Deswegen wird die Verteidigung vom Titel, vom Weltmeisterschaftstitel auch so schwer. Ohne Philipp, ich weiß nicht. Also,
ohne Flippi?
Ja.
Und so ein Standlutscher?
Was meinst du, warum Jogi Löw sich hinterher während dem Spiel die Hand riecht? Dass er, was? Ist das nur der Philipp?
Das riecht wie
Das ist wirklich wie so ein Teenager, der das erste Mal seinen Finger in der Muschi gehabt hat und dann mit der Straßenbahn nach Hause fährt und die ganze Zeit.
Ja. Deswegen hat er sich. Ja.
Ausgiebig.
Ja. Aber Philipp Lahm wird schmerzlich vermisst international, kann ich nur wirklich so sagen.
Ist es so, wenn du es, ja.
Und ich weiß nicht, okay, ist Tottenham stark gerade oder ist eine Niederlage gegen Tottenham so krass? Oder
du bist doch Experte gerade, du bist doch unser Premier League-Korrespondent.
Ja, Tottenham hatte eine sehr starke letzte Saison. Diese Saison sind sie auch nicht schlecht gestartet. Aber sich so, also die Leistung war halt in dem Spiel, wenn das jetzt ein knappes 3-2, knappes 1-0 gewesen wäre, aber das war ja ein Offenbarungseid, international dieses Jahr nicht antreten zu wollen. Bei Dortmund kann ich mir auch vorstellen, dass sie sagen, wir scheißen drauf, wir konzentrieren uns auf die Bundesliga und wollen Meister werden.
Glaube ich nicht. Ich glaube, sie wollen... Sie haben halt einen neuen Trainer, sie haben ein neues System, ein sehr, sehr spezielles System, muss man dazu sagen. Also es ist jetzt nicht das aller Weltsystem. Das System kann stehen und fallen, je nachdem, wie sich die Gegner einstellen und je nachdem, wie das in der Mannschaft funktioniert. Ich hätte nach den Testspielen niemals gedacht, dass der BVB mit dem Bosch-Fußball das schafft, was sie jetzt gerade schaffen. Sie sind ja wirklich sehr souverän an der Tabellenspitze, muss man auch so sagen, spielen auch guten Fußball dazu. Und mit all diesen Sachen, die auch in der Mannschaft umgingen mit Dembélé, mit Aubameyang und so weiter und so fort, das sind dann alles so Sachen gewesen, dass ich gesagt habe, okay, das könnte vielleicht nicht funktionieren. Also Bosch spielt ja einen sehr, sehr offensiven Fußball mit sehr, sehr viel Pressing. Das heißt also, wenn Dortmund halt quasi offensiv den Ball verliert, gehen sofort mindestens 3 Spieler extrem auf den ballführenden Mann.
Das wäre ja auch schon ein 6-0 und ein 5-1.
Genau. Also das funktioniert halt, wenn es funktioniert. So ist es ja meistens, kann aber dann letztendlich auch schnell dazu führen, dass halt, wenn der gegnerische Trainer oder quasi die Mannschaft sich darauf eingestellt hat und das Ganze irgendwie ausspielen kann und es schafft, quasi nach Ballbesitz die Reihen zu überspielen, das Mittelfeld zu überspielen, dann können sie quasi letztendlich auch das gesamte System von Dortmund relativ schnell aushebeln. Und das ist halt in der Bundesliga bis jetzt noch nicht passiert. Und deswegen hat man sich gedacht, okay, auch international muss es natürlich nicht scheitern, so, weißt du. Aber Tottenham hat das eiskalt ausgespielt, hat genau diese Schwachstelle dieses Systems sofort ausgespielt, hat schnelle Konter gespielt, hat die Bälle relativ lang drüber, zack, relativ kurze Angriffe und Tor und so weiter und so fort. Und da fragt man sich natürlich im Vergleich, warum sind die Bundesligisten, die dieses System kennen, die sich ja auch quasi auf Dortmund vorbereitet haben, nicht in der Lage, sich darauf einzustellen. Ist die Qualität in der Bundesliga jetzt nicht zu vergleichen, wie zum Beispiel mit Tottenham, beziehungsweise mit den englischen Mannschaften? Ich weiß es nicht. Das ist ja auch das, was man immer der Bundesliga vorwirft, dass halt quasi, ja, wir dümpeln da so ein bisschen rum, ne? FC Bayern wird ein Meister, vielleicht wird Dortmund irgendwie Zweiter, aber international gesehen haben wir leider in den letzten Jahren nichts gerissen. So.
Nein, nichts gewonnen, aber wir waren schon immer noch bis mit in ein paar Finals dabei. Dortmund hat sich letztes Jahr auch sehr gut geschlagen, ja, in der Champions League und auch sonst irgendwie. Also Dortmund und Bayern hatten sich immer recht gut geschlagen. Dieser dritte Verein hat sich immer eher mickrig geschlagen in Form von Vizekusen oder Schalke oder wer es auch immer war.
Ja.
Also daher gesehen, diese Frage, wie schlägt sich die Bundesliga international, mal schauen. Normalerweise waren wir ja immer auch in der Euroleague nicht so schlimm vertreten.
Boah, ich glaube,
ist mir jedenfalls diese Saison, was bisher geschah, nur scheiße Erinnerung. Also dieses war bisher, der einzige Lichtblick war relativ gesehen Leipzig, die hatten noch international eigentlich keine so schlimmen Auftritte. Monaco, ja, war okay. Beşiktaş, verstehe ich, dass man da irgendwie ein bisschen ein schwieriges Spiel hatte, muss ich sagen.
Von dieser Kulisse, ja.
Diese Kulisse fand ich sehr beeindruckend, aber auch hat mich ein bisschen an die WM 2010 in Südafrika erinnert. Oh. Dieses Gepfeife und so eine Vuvuzela, fand ich so ein bisschen ähnlich. Ja. Ja.
Erinnert euch noch, dass die Öffentlich-Rechtlichen so einen Filter eingebaut haben, die Frequenz, genau, was aber nicht funktioniert hat, weil die Vuvuzelas halt auf allen Frequenzen pfeifen. Das war auch ganz geil. So. Ich habe mich auch massiv aufgeregt darüber, damals, weiß ich noch, saß ich da wie so ein Wutbürger und hab gesagt, das kann ja nicht sein.
Dieser Rübster wurde Ihnen präsentiert von Lift Apfelsaftschorle.
Lift Apfelsaftschorle, rübsen wie die Profis. Ich habe mich massiv aufgeregt und habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Das hat natürlich Eindruck hinterlassen. Ich muss aber dazu sagen, Leipzig hat jetzt auch international jetzt nicht die ganz großen Spuren hinterlassen, die man eventuell erwarten konnte von einem Vizemeister. Andererseits sind sie zum ersten Mal international gewesen. Das ist dann natürlich auch nochmal eine andere Geschichte.
Hauptsache, es ist nicht so international wie Salzburg.
Ja, Salzburg hat ja die Tradition, sich quasi nicht zu qualifizieren für die Champions League.
Ja, und zum 10. Mal hat sich die
zum 10. Mal, richtig, richtig. Und das war ja sowieso ein Hickhack, also à la Bonheur, wo ich mir sage, so Leute mit diesen ganzen Lizenzgequatsche, wo Salzburg jetzt noch umbenannt wurde, international in den FC Salzburg, mit einem anderen Logo, wo nur ein Bulle auf den Ball zustürmt, nur damit irgendwie offiziell geklärt wird, dass halt ein Sponsor nicht quasi hinter zwei Vereinen steht, die international spielen. Super lächerlich, Leute. Ey, wenn ihr euch über solche Sachen Gedanken macht, ja, und da letztendlich da irgendwie die Stellschrauben ansetzt, guckt mal bitte nach Paris, was da gerade abgeht, ja. Und das ist für mich die größere Frechheit eigentlich, spielertechnisch gesehen oder beziehungsweise fußballtechnisch gesehen, so. Ich will trotzdem nochmal drauf zurückkommen. Deutschland war immer international ganz gut dabei, aktuell nicht. Und wenn wir mal nochmal zurück zum Anfang der Saison gehen, dann haben wir ja so ein bisschen, ja, auch in den Vorbereitungen, gerade von den Spitzenteams, so eine kleine Kontroverse gehabt. Erinnert ihr euch noch dran, was die Kontroverse war?
Nö, ehrlich gesagt nicht. Ich bin manchmal froh, dass ich mich erinnere, wenn ich aufgestanden bin.
Ja. Die Kontroverse war letztendlich, dass gerade der FC Bayern als, als Aushängeschild der Bundesliga, was den Erfolg betrifft, sich...
Die Asien reisen.
Ja, genau.
Ah,
genau,
na klar.
So ein bisschen den Eindruck hinterlassen hat, dass man sich eventuell nicht ganz so sehr auf die Bundesliga vorbereitet, sondern eher marketingtechnisch ein paar Turniere wahrnimmt, die aber ja nicht ganz so die Spieler integrieren können, einfach aufgrund der Tatsache, dass man halt nicht so viel trainiert hat. Und auf mich hat es persönlich den Eindruck gemacht, dass es halt wirklich so gewesen ist, dass man eher die Firma in Anführungsstrichen, also das Marketing raushängen lässt und die Promotion irgendwie angeht, und sich aber nicht auf die Bundesliga konzentriert, weil FC Bayern sich gesagt hat, das funktioniert sowieso. Und jetzt hast du halt den Salat, ne? Jetzt hast du halt Spieler, die zusammen teilweise nicht funktionieren und die international halt letztendlich nicht das abrufen können, was halt für den Verein eventuell wichtig ist. Also,
naja, aber das ist doch eigentlich Bullshit immer noch, weil andere Vereine haben das ja auch gemacht. Manchester United hat auch eine Tour gemacht und die sind gerade durch die Decke gut. Also das ist jetzt erstmal so dahingestellt. Zweitens, FC Bayern hat 3 Spieler, glaube ich, gekauft, oder was? Süle, Rudi und Tolisso, oder? Und also jetzt spielende Spieler, aktive Spieler. Der Rest hat das Jahr davor schon zusammengespielt. Die 3, die neu dazugekommen sind, die manchmal eingesetzt werden.
Na, und James.
Ach ja, und James, ja. Der hat ja auch manchmal noch so seine Lichtblicke. Aber der kam eh erst nach der Asienreise dazu. James war so eine Spätverpflichtung. Daher halte ich das so Bullshit. Andere Vereine tun das auch. Und Also ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht, was in so einer Asienreise war, mit dem Flugzeug hin und dann hast du ein bisschen Schwitzi-Schwitz und dann gehst du ja wieder zurück. Ja, also,
aber ich meine, ist es ja wirklich
also
so?
Also ich meine, jeder Handballspieler, und da ist ja immer ein Argument, aber jeder Handballspieler würde sagen, hey Alter, ich furze ins Gesicht, ja, also hart für deine
Mimi. Wir dürfen jetzt auch Fußballer nicht mit Sportler vergleichen, ja, also das ist ja noch was anderes, ja. Aber die Kritik kam natürlich auf, dass gesagt wurde, okay, ihr habt jetzt irgendwie Prestigeduelle gegen Shanghai Scheiß ins Haus und so, was weiß ich, gegen wen die gespielt haben, oder Pyongyang Rebels oder was weiß ich, und
Nordkorea.
Ja, gegen Kim Jong Uno. Gegen die Kim Jong Uno. Ihr habt also quasi nur gespielt oder euch nicht irgendwie zusammen als Mannschaft formiert. Ja, also ja,
da weißt du auch nicht, wenn der Kommentator sagt, was eine Rakete, da weißt du auch nicht, ob du am Himmel schauen sollst oder aufs Feld, ja.
Boom! Ja. Und ich habe das Gefühl...
Der Nordkorea-Kommentator, der hat auch Probleme, glaube ich. Der hat eine ganz, ganz, ganz enge Linie von dem, was er sagt.
Der ist immer auf Anschlag.
Ja, auf jeden Fall.
Aber also das ist meine persönliche Meinung. Ich hab das Gefühl, dass sich gerade der FC Bayern sich nicht seriös genug auf die Bundesliga vorbereitet hat, weil es halt letztendlich schon gebucht ist, dass man halt Meister wird und sich das gerade international so ein bisschen niederschlägt. So. Und dass es sich irgendwie zeigt, dass die Bundesliga international aktuell in dieser aktuellen Verfassung immer noch nicht konkurrenzfähig ist. Das ist immer noch oder Spanien.
Oder auch einfach die Wahl, wo ich tatsächlich sage, Ancelotti ist ein Scheißtrainer.
Entschuldigung.
Also, sorry, aber ich habe schon historische Niederlagen. Ancelotti hat damals möglich gemacht, dass der FC Liverpool Champions League Sieger wurde. Mit einer 3-0 Halbzeitführung hat Ancelotti noch verkackt mit seinen Leuten, ja.
Deswegen ist er auch ein super
Trainer. Du brauchst auch bei FC Bayern einen Trainer, der an der Seite mal jubelt. Ich meine, Gesichtsausdrücke von Ancelotti gibt es, glaube ich, 3 oder so insgesamt auf Video und Bild festgehalten.
Aufgerundet, ja.
Das ist doch kein Trainer, der mich inspirieren würde. Also ehrlich gesagt, da um hier auch bei dieser Trainerfrage, das ist ja eines, was bisher geschah, der FC Hollywood ist zurück.
Oh ja.
Der FC Hollywood ist zurück, ja.
Mit Brazzo als Sportmanager.
Ja, genau. Und Willi Sagnol ist jetzt wahrscheinlich arbeitslos, da Jupp zurück ist. Fortuna Düsseldorf, schade, dass wir ihn jetzt nicht haben, unseren Kellner.
Das ist der Wahnsinn.
Wir haben doch über unser Budget gelebt und haben unseren Kellner kündigen müssen.
Grüße also gehen raus.
Zurück.
Das sind ganz viele Töpfe, die wir gerade aufmachen.
Aber ja, das sind die Töpfe, die der FC Hollywood aufgemacht hat. Die Bild-Zeitung freut sich, da haben sie wieder was zu schreiben, weil ja tatsächlich der FC Bayern dann auch seinen Trainer entlassen hat. Das ist ja ein großes Ding gewesen. Eigentlich hatte ich da auch gar keinen Bock drüber zu reden, weil das ist wie mit Donald Trump, da gibt es ja nur gratis Promotion für den FC Bayern, ja.
Es ist zu einfach. Einfach.
Aber weißt du? Ancelotti ist ein Scheißtrainer, um mal das zu sagen. Und international das Spiel, ja. Aber kannst du nicht auch mal gegen Paris verlieren? Ja, mit der Elf. Aber dann, wenn er riskiert hätte, dann hätten alle gesagt, was ein cooler Typ, der hat's riskiert. Und wenn du verlierst, verlierst du. Das ist wie mit Löw damals, als er Mandekung gegen Italien gespielt hat. Hat er was riskiert, hast du verloren, bist du der Arsch. Riskierst du was, gewinnst du, bist du der Held.
Ist immer so. Am Ende werden die Lorbeeren verteilt. Das Ding ist halt einfach, dass es geht gar nicht um Ancelotti an sich. Es geht einfach nur um die Wahrnehmung letztendlich der ganzen Trainersituation, die mich so ein bisschen irritiert hat. Weil nach Pep Guardiola, beziehungsweise während auch noch Pep Guardiola Trainer von FC Bayern war, hat man gesagt, da gibt es überhaupt keine Bindung zum Team. Der Typ ist ein kalter Trainer, der quasi die Leute nur aufstellt nach Leistung, der sich quasi nicht mit den Spielern verbindet. Und jetzt kommt Ancelotti, der so ein menschliches Flair wieder reinbringt. Ein menschlicher Trainer, der mit den Leuten anbandelt, der wieder das Lachen zurückbringt, ja. Der wieder die Menschen zum Fußball zurückbringt und nicht nur nach System spielt. Und am Ende wird dann gesagt, okay, die menschliche Komponente hat bei Ancelotti gefehlt. Also ich meine, das ist
ja, wenn ich nur am Spielfeldrand stehe und Kaugummi kaue, ich weiß nicht, wo die einen Mensch in dem sehen. Also ein Roboter könnte den Job machen. Marvin könnte hier locker einen Roboter kodieren, der auf jeden Fall am Spielfeldrand steht, einen Kaugummi kaut und ab und zu irgendwie so ein komisches Gesicht macht, wie diese Haschpappi-Hunde, die so... Das ist alles so, ist ungefähr der Gesichtsausdruck zu Ancelottis komische Fresse. Also ich meine, Marvin, programmierst du mal bitte diesen Roboter. Ja,
programmier ihn jetzt, Mann.
Programmier den Ancelotti-Roboter, der kann genau 3 Dinge.
Kaugummi-Mund auf, Mund zu, ja.
Der Gambot. Ja.
Gambot.
Ja, der braucht aber ganz dicke Backen. Also du musst hier so quasi wie so ein Frosch die Backen und dann musst du sie Menschenfarben Ocker anmalen.
Aber diese Überraschung war jetzt am Anfang der Bundesliga-Saison 2017, 2018 nicht ganz abzusehen. Das heißt, wir natürlich als Experten Wenn er uns gefragt hätte, wenn der Strafraum jetzt quasi schon am Anfang der Saison existiert hätte, wir hätten euch das natürlich sofort gesagt. Aber wir sind ja ganz anders in die Saison gestartet. Ja, welche Erwartungen hattet ihr denn eigentlich, als die Saison gestartet ist? Weil es gab ja so ein paar Neuerungen, klar, Videoschiedsrichter, darüber haben wir schon ordentlich gesprochen. Aber natürlich auch der VfB Stuttgart ist aufgestiegen. Und die jungen Trainer sind natürlich...
Und Hannover.
Und Hannover 96, was keinen Menschen interessiert, sind aufgestiegen. Und im Zuge auch vom VfB haben ja die jungen Trainer gerade so eine Renaissance, beziehungsweise sind ja gerade en vogue. Nagelsmann, VfB Stuttgart, naja, sagen wir mal, ja, Werder Bremen Trainer... all die Leute sind natürlich dann gerade so ein bisschen en vogue in der Bundesliga. Was habt ihr denn euch erwartet, als quasi Feststand, VfB steigt auf und ist in der Liga als Einstieg? Marvin.
Ja, also Hannes Wolf, da hatte ich mir eigentlich Stabilität erhofft. Meine Erwartung insbesondere an den VfB ist, dass wir keinen spannenden Abstiegskampf erleben müssen, in dem der VfB involviert ist.
Ist das Arroganz oder ist das Kalkül? Also ich meine, klar, wenn du aufsteigst als Zweitligist, ist ja eigentlich in der Demut inbegriffen, dass man sich erstmal sagt, okay, wir spielen nächstes Jahr erstmal gegen den Abstieg. Und wenn das funktioniert, wenn wir die nötigen Punkte haben, dann läuft es. Warum haben die Stuttgarter sich gesagt, es läuft besser als Abstiegskampf?
Ja, durch die Ausgliederung und dass Simon Terodde natürlich gesagt hat, er möchte beim VfB bleiben. Und dann hat man sich erhofft durch die Doppelsturmspitze Ginczek und Terodde, dass da auf jeden Fall viele Tore fallen werden.
VfB sei der richtige dumme Nutte. Das kannst du ja nicht anders sagen. Und zwar hat er sich richtig verarschen lassen. Simon Terodde, ja, ist ja wie so ein mittelmäßiger Typ, der von einer sexy Alten ein Angebot in Aussicht bekommt, so, hey, wir könnten rummachen. Simon Terodde sofort, ich glaube, ich sollte meine Freundin verlassen. Warte kurz, ich verlasse vielleicht meine Freundin. Und dann kommt bei der Hure Gladbach da so halb an und so. Und dann sagst du, mein Ex-Freund hat auch nochmal gesagt, wir sollen es nochmal probieren. Und der Terodde dachte sich, zum Glück habe ich noch nicht mit dem VfB Schluss gemacht. Zum Glück. Und jetzt spielt er bei uns. Ein Tor hat er jetzt auch geschossen in 8 Spielen.
Das ist kurz ja, nach der Einwechslung gegen Frankfurt, was ein hervorragendes Spiel war.
Ja, das war fast ein hervorragendes
Spiel. In Unterzahl. Natürlich in der allerletzten Sekunde durch ein spektakuläres Seitfallzieher oder Fallrückzieher.
Heller. Von Heller, ja.
Ja, von also, Heller. Ja. Das traf mitten ins Herz.
Ja, zum Glück ist danach jetzt Länderspiel. Also wir sind ja alle hier keine Nationalmannschaftsfans, außer vielleicht zur WM dann. Ja. Aber sonst ist die Nationalmannschaft äußerst interessant. Aber ich bin sehr dankbar für die Länderspielpause. So konnte man auf jeden Fall 5 Psychologen anheuern, um vielleicht im VfB nochmal das, oder Hypnotiseure, die das vergessen machen, damit man nicht mit einem Trauma wieder weitergeht. Vor allem, der VfB steht ja auch für Aufbaugegner. Ja. Mhm. Jetzt kommt ja der erste FC Köln am Freitag.
Ja, das wird bestimmt. Also
ja, das wird schlechte Abwehr am Wochenende sehen.
Und Aufbaugegner.
Der Marvin hat sich sogar entschieden, dass er da nicht hingeht und lieber woanders hingeht und es sich nicht antut, diesen...
Bin beim Krieg.
Ja, diesen, ja, genau.
Nee, aber diese Partie hat mich erinnert, ich weiß nicht in welchem Jahr, da stand es Ewigkeiten 1:1 VfB Stuttgart gegen FC Bayern und dann auch, ich glaube, das war nicht buchstäblich in letzter Sekunde, aber es war auf jeden Fall in der Schlussphase, es war in der Nachspielzeit, da kommt Thiago mit so einem spektakulären Strahl und dann auch 2:1. Genau so habe ich mich gefühlt. Also gegen.
Ach ja, das war das, wo wir mit Comics geschaut
haben. Ja, genau. Und das in der Unterzahl, das war. Also da habe ich mich erstmal 15 Minuten aufgeregt.
Kann ja auch passieren. Ich hatte am Anfang als VfB-Supporter hatte ich die Hoffnung, wie. Am liebsten hätte ich dem VfB in seine Brotbuchse wie Marge Simpson, Bart Simpson, diesen Zettel reinlegt, um Himmels Willen benimm dich, um Himmels Willen benimm dich, ja, bitte blamier uns nicht.
Aber ich meine, das passt ja jetzt auch nicht zu dieser Euphorie, die um diese ganzen jungen Trainer herrscht, ne, also ich meine,
ist um Hannes Wolf eine Euphorie, Nagelsmann?
Ja, doch schon.
Eine Euphorie, der
doch schon, Wolf ist auf jeden Fall in dieser Riege der neuen jungen Trainer, die mit Konzept an eine Mannschaft rangehen und diese Mannschaft auch verändern können.
Hannes Wolf ist auch schon seit dem 21.09.2016 Trainer beim VfB Stuttgart. Ein Jahr. Also für Stuttgarter Verhältnisse, sage ich jetzt mal, ist das wirklich eine lange Zeit.
Ja, vor allem, ich hatte mir heute Morgen auch darüber Gedanken gemacht, dass das VfB zweite Liga-Jahr ja nur ein Übergangsjahr war, hat man dann alles weggemacht. Also man hat, das ist ja genau das Beispiel, was man jetzt auch mit Hannover bringen kann. In meinem Gefühl hat Hannover seine Spieler behalten, seinen Trainer behalten, seine Struktur behalten. Man ist seine Fans losgeworden, das ist vielleicht auch nicht ganz so.
Das ist das Beste, was ihnen passiert sein kann.
Welche Hannover-Fans, ja. Das ist wie Formel-1-Fans vom letzten Mal, so ungefähr Hannover 96 Ultras.
Kein Match interessiert
Olli Pocher. Sich. Jedenfalls.
Die Ultras machen den Boykott von Hannover
96. Hannover steht jetzt da, glaube ich, Hannover steht sehr, sehr gut da, ja. Spielt keinen glamourösen Fußball, den eines Willens, also eines Aufsteigerteams, das noch einen Team-Spirit hat. Der VfB hat gesagt, wir nehmen jetzt diesen Spirit mit, dann haben wir Maxim erstmal verloren, dann haben wir das gesamte Team eigentlich umgestellt, also größtenteils bis auf Terodde vorne.
Ist Maxim dann gegangen oder was ist da los?
Ist so eine Mischung aus, ich bin jetzt beleidigt, habe ein besseres Angebot und ja, aber bei Maxim läuft es auch nicht in Mainz, der wird sich wahrscheinlich auch denken, nee. Und Maxim ist auf diesem legendären, ikonischen Aufstiegsfoto die Person, ja.
Genau.
Die ja. Person dann des Aufstiegs, die sich aufgerabbelt hat, die wieder und das ist so das.
Ach, da frage ich mich,
warum. Der VfB hat da alles aufgegeben. Dann haben wir unseren Manager rausgehauen, der den Aufstieg
gemanagt hat. Das war auch krass. Was waren denn die Gründe eigentlich?
Hat zu sehr Alleingang, an Mourinho.
Aha.
Also ein Mourinho war quasi das.
Ich sorry, also ganz ehrlich, selbst wenn zwischenmenschliche Probleme da sind, aber ich verstehe überhaupt nicht, wenn du aufsteigst mit einer grandiosen Saison, ne?
Warum haben sie den Schindelmeiser rausgeworfen?
Warum haust du dann Schindelmeiser raus? Warum änderst du personell letztendlich die Struktur deines Vereins, die dazu geführt hat, dass du aus dem Stand weg wieder in die erste Liga aufgestiegen bist? So, ich versteh's
genau, nicht. Genau, wenn ich auch jetzt das sehe, wie quasi Hannover dasteht, ja, die können auch noch fallen. Aber ehrlich gesagt haben sie ihren Spirit mitgenommen, ihre Anfangswelle. Und ich meine, wenn du aufsteigst, ist jeder fucking Punkt wichtig. Wir haben unsere Heimspiele gewonnen, glücklich, ja. Gente hat sein Gesicht dafür geopfert. Hm. Ja, und
also ich muss sagen, Game of Thrones ist echt ein Kindergarten gegen den VfB.
Ja.
Was ist da?
Ja, der Intrigen-Shit. Ich meine, ja, okay, bei Game of Thrones stirbt auch einer jedes Jahr und so, wenn wir sehen, wer bei uns alles abgesägt wird beim VfB, ist das schon hart. Also ich finde es einfach genial, also ich finde es wirklich tatsächlich, Hannover ist der langweiligste Verein für mich ever, aber ich finde es faszinierend, wenn man den Weg geht, wie parallel beide aufsteigen, beide gleich abgestiegen, beide wieder aufgestiegen, beide haben eigentlich ein Spirit, die Fans hinter sich alles und dann nimmt man das Momentum nicht, kackt Schindelmeiser raus, stellt hinten alles um, in der Mitte alles um, vorne hat man Terodde gelassen, aber das gab ja gar keine andere Option, weil Ginczek verletzt war und weiß nicht, also nee, ich sehe den VfB nicht gut, also gar nicht gut. Und wir loben Leute wie Kaminski, Aogo und das ist so ein bisschen sich so selber vor der Titanic auf die Schulter klopfen. Wir fahren ja voll schnell. So, ja, vielleicht sollten aber wir nicht.
Und hast du eine Erklärung, weshalb zum Beispiel Hannover dann quasi das komplette, ich will nicht sagen das komplette Gegenteil, aber schon, sag ich mal, einen weitaus positiveren.
Weil die Martin Harnik von uns haben.
Und das ist kein Argument für mich, weil Harnik ist nun nicht wirklich der, oder war nicht vor dieser Saison der Erfolgsgarant.
Hast du die Ironie bemerkt
in meinem Satz? Ich hab schon. Ich wollte es nur übernehmen und hassen.
Also was wir halt der VfB und vielleicht, warum wir dieses Jahr nicht absteigen oder in die Relegation kommen, ja, und die auch schaffen, wenn ich mir denke, dass Holstein Kiel in der zweiten Liga auf 3 steht und Sandhausen, glaube ich, auf 4 oder 5.
Nichts gegen Sandhausen.
Nichts gegen Sandhausen. SVS ist die tolle, aber die werden gegen die haben den VfB, glaube ich, in der Vorbereitung geschlagen, oder?
Den SV.
Internet-Experte, schau mal kurz nach. Testspiele des VfB, bitte. Ich glaube, da war, glaube ich, eins. Oder Heidenheim war es. Aber das ist ja. Jedenfalls, aber ich sag halt, okay, weil einfach nur Werder Bremen mal wieder.
Ja, bremt. Du hast recht, Sandhausen hat im Testspiel gewonnen. Und zwar 1-0. Ja. Aber allerdings gegen den VfB Stuttgart 2.
Ach so, ja.
Das ist was anderes, ne?
Also ich glaube halt, Köln, kann ich mir nicht vorstellen, dass da nochmal was rauskommt, außer die gute alte Dame, das ist auch ein was bisher geschah.
Mhm.
Es wurde ja nicht nur ein Mensch aus seiner Rente gerüttelt, es wurde auch noch ein zweiter aus seiner Rente gerüttelt. Claudio Pizarro.
Ist der Wahnsinn.
Ich
dachte, er ist Jupp Heynckes.
Hat die 38, ne, auf seinem Trikot, oder wie alt ist er?
Ja, ich weiß nicht, ob das jedes Jahr wechselt, aber.
Nee, ist nicht 38, das war Quatsch. Andrea Pirlo ist jetzt mit 38, glaube ich, abgegangen, ne?
Ja, aber in Köln tut man ja die alten Idole feiern. Willi Milovic, der wird auch demnächst ausgebuddelt.
Jetzt nochmal zum Testspiel, das war tatsächlich gegen Heidenheim. Das war das Zweite Testspiel in der Sommervorbereitung und das war eine 2-1 Niederlage.
Gegen Heidenheim, ja.
Richtig.
Da sehe ich, deswegen, ich war mir so sicher mit der Relegation, jetzt bin ich es doch nicht mehr. Kiel, weiß man nicht. Aber ja, also ich finde, der Abstiegskampf dieses Jahr wird auf jeden Fall, ich sag mal, ein 4-5-Kampf. Der VfB wird da mitmachen, das bin ich mir ziemlich sicher.
Aber es ist doch beeindruckend, dass halt wirklich so viele Mannschaften jedes Jahr mittlerweile, seit 3 Jahren oder so, immer an dem Abstiegskampf beteiligt sind. Also früher war es halt wirklich nur eine Geschichte der letzten 3, 4 oder Leute oder so. Mittlerweile hast du ja teilweise bis zum Platz 10 oder so Leute, die möglicherweise absteigen können. Also Werder Bremen zum Beispiel, ganz, ganz traurige Geschichte eigentlich, eines Vereins, der damals mit Miku, mit Ailton und so weiter und so fort.
Mit Selke.
nicht mit Selke, aber mit Baumann, was weiß ich, mit
Naldo.
Tim Wiese.
Naldo.
Mit Naldo.
Ja, und Tim Wiese, also Tim Wiese, ein guter Torwart.
Ja, ja, genau, genau. Zu den Speerspitzen.
Sind vielleicht jung, die wissen nicht, dass Tim Wiese mein guter Torwart
war. War kein Wrestler, war nicht immer ein Wrestler.
Vor seiner Wrestling-Karriere war er auf jeden Fall Torwart.
Ja. Und bevor er Scheiß-Torwart war, war er auch mal ein guter Torwart.
Genau, und bevor er bei Hoffenheim war, war auch mal Torwart. Also das Ding ist halt, ich meine, das war ein Konkurrent quasi vom FC Bayern München. Man muss es immer an Bayern messen, klar, wer da gerade irgendwie sich mit denen misst. Und Werder Bremen ist mittlerweile auch unter Nuri nur noch eine Art von Sparringspartner.
Also ich lege mich fest, also ich habe Hoffnung und ich werde jetzt behaupten, dass der VfB Stuttgart nichts zu tun hat mit dem Abstiegskampf.
Und was gibt dir diese Zuversicht?
Ich glaube es einfach. Ich glaube es.
Das ist Religion, ne? Und wir wissen, dass Religion jetzt nicht gerade der beste Basis.
Ich glaube fest daran, genauso wie nach dem Testspiel gegen Manchester City 4-2 mit Alex Zorniger, dass der VfB Stuttgart auf jeden Fall internationale Plätze erreichen wird zum Ende der Saison. Es ist einfach ein irrationaler Glaube und es ist einfach auch Hoffnung, dass ich mich nicht so sehr aufrege wie bei der typischen VfB Stuttgart-Saison.
Also du willst eigentlich nur gegen dein eigentliches ursprüngliches VfB-Gen wirken, indem du den komplett anderen irren Weg nimmst.
Also nicht Brudler. Brudler ist, wenn man meckert im Schwäbischen.
Genau. Brudler?
Brudeln, ja.
Brudeln.
Ja, brudeln, wenn du schimpfst. Ja. Das ist ja.
Aber ja, es ist, ja, also es ist trotzdem ein bisschen nicht angemessen.
Es ist eine irrationale Hoffnung.
Okay, aber nichtsdestotrotz bin auch ein bisschen sauer gerade, dass Hannover einen besseren Start erwischt hat, weil ich Breitenreiter einfach zum Kotzen finde. Ich hasse den Typen.
Ich weiß auch nicht, wer da der Trainer ist. Das ist einfach so.
Breitenreiter.
Ich habe beim Kickspiel da, was ich hier auf dem Handy spiele, habe ich einen von Hannover Korb. Der hat immer schlecht performt jetzt die letzten Tage. Habe ich ihn verkauft. Aber bei dem weiß ich, dass sie nicht so schlecht gespielt haben eigentlich. Breitenreiter ist da, der hat mal Schalke trainiert, gell?
Genau, und wir sind jetzt bei Schalke.
Ach, scheiße, sorry.
Beim FC Scheide. Da sind wir ja auch wieder auch bei diesem Thema junge Trainer. Tedesco wurde geholt von Aue, hat Aue vor dem Abstieg in die dritte Liga bewahrt und ist auch ein Trainer, der quasi diese Generation repräsentiert an jungen Trainern, die eine Art von Idee haben. Habt ihr das Gefühl, dass Tedesco auf Schalke aktuell in dieser Saison eine Idee hat?
Eine bessere als sein Vorgänger, Herr Weinzierl, auf jeden Fall. Aber das ist auch nicht sonderlich schwer. Das ist ungefähr wie wenn du Beavis und Butthead ablöst, ja, als Trainer. Also, da gab es auch dieses tolle Video auf YouTube, ja, wo dieser vollgesoffene Schalker die ganze Zeit sagt: geh zurück in dein scheiß Bayernland, alles Scheiße, du hast uns ruiniert. Das ist ein tolles Video bei YouTube, wütender Schalke-Fan, ich weiß, da kommt.
Das können wir an dieser Stelle vielleicht mal einblenden.
Das ist sehr witzig, das auf jeden Fall. Und daher kann man es dann, also danach kannst du nur noch gut spielen. Mhm. Ich glaube, Schalke könnte in der zweiten Hälfte der Saison tatsächlich sehr viel machen, wenn sie ihre zwei Verletzten, deren Insua, nicht nur der VfB hat einen Insua, sondern auch die haben einen Insua und der Kokser Koke, wenn die beiden Leute da stabilisieren und dann noch quasi auch, die haben ja noch das Problem mit, wie heißt er, der Jungspieler, den alle wollen, nicht Goretzka, sondern Meier, nee.
Max Meier,
ja. Ich glaube der will ja auch weg, da ist so ein bisschen, da hängt der Haussegen schief.
Höwe des Gate.
Ich glaube, man muss einfach mal so ein, also ich finde, ich hatte das neulich, ja, ich bin ja auch Motivationscoach in meiner Art, ich habe auch beim FC Schalke, ja, da ist auch ganz Deutschland dafür. Diese Idee könnt ihr auch dem FC Schalke schreiben. Wenn Schalke-Fans zuhören, schreibt sie eurem Trainer oder eurem Manager, diesem Wurstmann. Also der FC Schalke braucht einen Teamgeist wieder, ja. Und wie man das macht, und auch alle Dortmunder werden diese Motivationssache, auch wenn danach Schalke Meister wird, Dortmund wird diese Motivationssache, die ich euch jetzt erzählen werde, unterstützen. Die Schalke hat ein Motivationsproblem. Ich glaube, die haben einen sehr, sehr guten Kader. Und aber man, wenn man die so spielen sieht, sieht es alles immer, ja, verunsichert aus. Auch zum Beispiel, also wir haben ja das VfB-Spiel, habe ich ganz in vollen 90 Minuten ertragen. Und da hat sich Schalke schnell das Tor geschossen und dann so, naja, und so ein bisschen rumgekickt. Und der VfB kam dumm aus der Kabine. Also man sieht, es ist ein Motivationsproblem. Das Team muss gestärkt werden. Deswegen bin ich dafür. Und so, dass da wird auch jeder mir nochmal zustimmen, in Dortmund, in der ganzen Bundesliga, dass der FC Schalke ein klassisches Motivationstraining machen muss. Ja? Und zwar geht die gesamte Mannschaft an die Autobahn A2. Ja? Und also auch ohne das abzusperren, da fahren die Autos ganz normal.
Ja.
Der erste Spieler kriegt die Augen verbunden und die anderen Spieler müssen ihm dann quasi sagen, ja, wann er denn jetzt losrennen kann, blind über die Autobahn. Ja, weißt du, das schafft Vertrauen. Und wenn es halt daneben geht, dann freut dann sich ist der Rest. Halt also ich meine, und danach kommen die, danach werden die vielleicht mal auch wieder Vizemeister, ja. Mhm. Weil über mehr nur anschauen, nicht anfassen. Aber das fände ich auf jeden Fall eine harte Maßnahme von Tedesco, da würde auch beweisen, dass er ein jugendlicher Trainer ist, der mal was riskiert. Ja,
der mal eine Idee hat mit der
Autobahn. Ja, die A2 als Trainingsgrund für den FC Schalke mit so ein bisschen, also man muss diese Motivationssachen nutzen, ja.
Leute, ich habe eine Idee, wenn ich die Leute über die Autobahn schicke. Es ist jetzt nicht irgendwie an Haaren herbeigezogen.
Ja, vielleicht ist es eine neue Strategie der neuen jungen Trainer, die so ein bisschen frischen Wind reinbringen in die Bundesliga. Ich habe mir jetzt gerade eben die Trainerbilanz angeschaut. Julian Nagelsmann hat seinen Amtseintritt gehabt am 11.02.2016, 62 Spiele, Punkteschnitt von 1,69. Domenico Tedesco hat angefangen am 1.07.2017, 8 Spiele, Punkteschnitt 1,63. Und Hannes Wolf natürlich durch die zweite Liga, 37 Spiele, hat am 21.09.2016 begonnen und hat den besten Punkteschnitt von 1,81.
Und trotzdem ist er am weitesten hinten.
Genau.
Und das gibt ja auch zu bedenken. Und gerade bei Tedesco.
Aber ist es nicht geiler, wenn du unten, also jetzt mal ernsthaft, was bisher geschah, ist ja, dass man so quasi der VfB auch seine Fanbase wieder verloren hat, wollte ich mal noch so, fällt mir gerade noch ein.
Hat er die?
Weil ich dachte mir noch, einen Rage bringe ich ja noch beim VfB, ja. Also das ist ja zwischen eine Hassliebe, vor allem die VfB-Fans, ja. Auch jetzt in 10 Tagen ist ja dann das VfB Stuttgart-Spiel hier in Leipzig, wo wir uns sehr stark drauf freuen, alle. Aber was mich aufregt, ist, dass Kommando Cannstatt und Schwabensturm, ein klassischer Ultraverein, dieses Spiel boykottieren wird, weil sie nicht in das Stadion wollen, das Verseuchte, ja. Da kriege ich einen richtigen Hass. Wenn ich eins gelernt habe, ist, dass der 12. Mann wirklich wichtig ist. Und Stuttgart müsste das wissen, weil sie überall letzte Saison da waren, der 12. Mann waren, das Rückgrat der Mannschaft, die gepeitscht, gepusht haben. So eine geile Fanleistung in der zweiten Liga gab es noch nie. Auswärtsrekord, Fanrekord zu Hause, alle Rekorde, was Fans angeht, Gesang angeht, Lautstärke angeht, gemacht. Und jetzt erste Liga und dann kommt ein Gegner wie Leipzig, wo man ein Problem hat mit der Mentalität oder was auch immer, ist mir scheißegal, was du für ein Problem hast. Ich spiele gegen den ersten FC Satan und gehe ins Stadion und unterstütze den VfB Stuttgart, ja. Ist mir fucking scheißegal, ich stehe für meine Mannschaft und nicht für das, was ins Stadion geht. Und jetzt ist hier das Stadion mal wieder halt eben, der Oberrang ist nicht voll im Moment und der wird auch nicht voll werden mit VfB-Fans. Dann hast du da so einen halben vollen Rang, ja. Leipzig ist mal eine schöne Stadt für die Schwaben, ja. Ähnliche Mentalitäten, beide sparen Geld. Harte Schaffer. Und dann kommen die da nicht hin, schauen sich so eine schöne Stadt an. Und das Krasseste ist halt eben, ja, einer von unseren Fans, also einer unserer Mitfans von VfB Stuttgart, hat einen Cousin, der ist beim Schwabensturm oder CC, was weiß ich, der hat gesagt, er fährt nach Leipzig und schaut sich's dann hier in der Kneipe an und fährt dann mit seinen Leuten wieder zurück, aber er geht nicht ins Stadion, um seinen Verein zu unterstützen. Ich meine, die Logik dahinter ist so krass, dass du auf drei Leveln dir den Kopf schüttelst und sagst...
Vor allem, weil du denkst dir so, okay, gut, die wollen vielleicht den Verein nicht unterstützen, indem sie halt nicht ins Stadion gehen, aber weißt du was, du unterstützt ja einen Verein nicht, der finanziell so gut aufgestellt ist, dass er einen Scheiß drauf gibt, ob du dann nun letztendlich deine Karte kaufst oder nicht. Leipzig hat ja immer schon auswärts Fans gab, die das boykottiert haben, die nicht da gewesen sind. Den Verein gibt es immer noch. Leipzig gibt es immer noch. Leipzig spielt in der Champions League. Leipzig ist Vizemeister geworden. Es gab aufgrund der Boykottgeschichte überhaupt keinen Nachteil für Leipzig. Man hat immer gesagt, wer boykottiert, verliert. Es war immer so.
Der einzige Verein, der mit quasi keinen Auswärtsfans lebt, ist SVS, ja, der Sandhausener. Und die machen das ja auch nur mit
ihren Fans. Die machen 5 Leute Laola.
Das stimmt wirklich, letztes Jahr hatten sie 100 Fans im Durchschnitt, die brauchen irgendwie keine Auswärtsfans, das sind sie schon gewohnt, aber jeder andere fucking Verein braucht einen Auswärtssupport. Das haben wir bei so vielen Spielen gesehen und ich finde es einfach so traurig, dass man das aufgrund irgendwelcher Sachen dann einfach sagt, was auch immer, ja und was
ich weiß ich. Mein Gott. Ja. Pass auf, das Ding ist so, ich jetzt mal hier ein Appell an Leute, an die Auswärtsfans, die gegen Leipzig demonstrieren wollen. Ihr Fotzen. Ihr demonstriert nicht, indem ihr boykottiert. Es interessiert keine Sau, ob eure biergetränkten Drecksärsche zu Hause auf der Couch dahin vegetieren oder ob ihr in sonst irgendeiner Bar da rumsiecht und in eurer eigenen Pisse liegt. Der größte Affront bzw. das größte Kontra, was ihr geben könnt, ist, wenn ihr in Leipzig lauter seid als die Heimmannschaft.
Das haben letztes Jahr sogar zwei Mannschaften hingekriegt. Frankfurt war sehr, sehr laut, ja. Auch wenn sie, die hatten da keine Chance trotzdem, weil ja der Torwart gleich meinte, er hat die Torwartzone etwas größer gesehen.
Den habe ich nicht
aber
berührt.
Aber an sich sonst haben die gute Stimmung gemacht. Ja, da gab es so viele Teams, die schön Stimmung gemacht haben. Und das bringt viel mehr als Fernbleiben.
Viel mehr. Damals Hansa Rostock war fucking laut. Die haben die gesamte Gegentribüne, als damals noch die Gegentribüne für die Gästefans reserviert war, quasi auseinandergenommen. Die haben eine Stimmung gemacht ohne Ende. Da haben sich alle Leipziger angeguckt, haben gesagt, oh, also das,
ja, so das ist schon, du das ist schon,
weißt du, aber nicht mit eurem fucking Boykott. Weißt du, was der glorreiche BVB, der den Fußball quasi 1909 erfunden hat, für einen Boykott gemacht hat, damals im ersten Heimspiel von Leipzig, sie sind weg gewesen. Und die Gegentribüne bzw. die Gästetribüne wurde gefüllt von Leuten, die halt die Spiele vom BVB immer endlich mal ohne Ultras angucken wollten, weil sie halt die Karten kriegen. Zack, Keita schießt in der 89. Minute das Tor. Bam. Weißt du, die Mannschaft war immer am Ball, hat auf ein Tor gespielt und hat trotzdem nicht gewonnen. Und ich will jetzt nicht die gegnerischen Fans irgendwie motivieren, jetzt irgendwie gegen Leipzig Stimmung zu machen, aber nichtsdestotrotz, mit eurem Scheißboykott, das interessiert keinen fucking Lurch. Das interessiert auch in Hannover den allerletzten. Das ist so eine Selbstüberschätzung, zu sagen, weil wir jetzt keine Stimmung machen, existiert der Verein nicht. Es ist einfach scheiße irrelevant. Verpisst euch mit eurem Boykott und macht einfach nur Stimmung für eure Mannschaft, weil das freut auch die Fußballer.
Und wer das ja auch zum Beispiel erkannt hat in der zweiten Bundesliga noch bei Leipzig, war es ja St. Pauli, die haben ja gesagt, wir gehen da alle hin und wir machen richtig Stimmung. Und
das war geil.
Und wer hat verloren? Leipzig hat da verloren.
Das war geil. Es war,
das war einer der besten Auswärtsstimmungen, die ich jemals erlebt habe. Ja. Die haben so Stimmung gemacht.
Das war toll. Es hat so richtig Spaß gemacht.
Und das macht ja dann auch Bock. Dann machst du selber als Fan, hast du ja Bock drauf, dass die anderen schreien. Ja. Dann haben alle Bock und es macht ja viel mehr Spaß generell. Und hinterher liegen sich alle in den Armen. Aber das ist halt eine Fußball-Traumwelt, ja. Weil hinterher ziehst du dir halt eben eine Flasche Bier über den Kopf oder so, wenn einer mal das Falsche sagt. Aber das ist leider schade. Aber sowas im Stadion alles geben, Stadion hingehen, ist mir scheißegal gegen wen. Ich sehe da auch nicht, ehrlich gesagt, Farben, Formen, Nationalitäten, ist mir alles scheißegal. Wenn ich da bin, brauche ich mein Bier.
Katheter auch?
Ja, oh, wenn das endlich erfunden wird. Ich würde mir so in die Harnröhre eine Mikrowelle einbauen. Dass quasi
Scheiße, warum habe ich das Thema angeschnitten? Ja,
jetzt sind wir endlich wieder beim Kissen, Gott sei Dank.
Oh shit, Gott sei Dank. Nee, aber das ist auch so.
Was bisher nicht geschah.
Was bisher nicht geschah.
Die Mikrowelle im Pimmel.
Nee, das ist auch so, wenn jedes Spiel von den Auswärtsfans boykottiert wird, dann ist der Heimblock natürlich verhätschelt und kann sagen, na, die müssen wir ja gar nicht übertönen, da sind ja nur 10, 20 da. Und deswegen sind die so schwach geworden dann teilweise, das hat man richtig gemerkt, bei aufeinanderfolgenden Heimspielen, bei denen stets boykottiert wurde, dann, keine Ahnung, da wurde der Support immer schwächer. Und dann kam mal so eine starke Mannschaft wie Frankfurt auswärts und dann, bam, oh scheiße, die übertönen uns, was soll man da machen?
Ja, da gucken sie alle an. Das ist wie in der Schule sprinten, ne? Du brauchst immer einen guten Sprinter neben dir, damit du schnell durchs Ziel
läufst. Ja, also, brauchst du jemanden, der dich zieht, genau.
Sonst verkümmert da die eigene Leistung.
Ja, klar. Dann ziehst du deine Dinge so, ole, ole.
Und das gilt ja an alle Vereine, also quasi auch an so Herr Tanermann. Ihr habt einen erste Bundesliga-Verein, der nicht so schlecht spielt, der sogar sehr gut spielt, der international spielt, ja, in der Euroleague, aber der trotzdem spielt. Ich meine, ohne Witz, ja, also es gibt so viele Leute in Berlin, da kriegst du beide Stadien locker voll, es gibt genügend für alle. Ich meine, die Leute sollten ins Stadion gehen, auch Bremen, ja, läuft nicht mehr so gut, egal, du gehst trotzdem, als wir letztes Jahr zweite Liga waren, waren wir noch mehr im Stadion als sonst. Wenn dein Verein dich braucht, solltest du die gute Oliver Kahn-Methode anschlagen, du solltest nicht fragen, was tut mein Verein für mich, sondern was kann ich für meinen Verein tun? Ich gehe indem ich ins Stadion gehe, auch auswärts, dort die Lieder mitsingen, laut mitgröhl und auf jeden Fall die Stimmung mache. Und nicht dieses, was bisher hier in den Stadien. Also ich habe diese Saison noch keine wirklich fucking gute Leistung von einem Fanblock gesehen, wo ich sage,
ja,
geil.
Ja. Das hatte ich auch das letzte Mal schon erwähnt, oder das vorletzte Mal war das, glaube ich. Das
ist die größte Enttäuschung für mich.
In der heißen Abstiegsphase, da gab es doch dieses Montagsspiel gegen
Bremen.
Gegen Bremen, genau. Und die VfB-Ultras, lass uns mal gegen Montagsspiele demonstrieren, in der wichtigsten Phase.
Sind eh alle arbeitslos, ja. Als ob die dienstags arbeiten müssen, ja. Das war ihr Argument.
Die legen ihre Nachtschicht beim Daimler.
Und dann, und in der zweiten Liga, in der zweiten fucking Liga sind sie doch alle montags zu Montagsspielen hin. Ich weiß nicht, was das Problem ist, ja. Also,
genau.
Ich habe mir neulich nochmal unseren Podcast angehört, den zweiten Teil. Und wo wir drüber
geredet haben. Gekollt oder nicht?
Oder nie immer, wenn ich uns höre. Also ich unaniere also immer auch. Und auch wenn ich uns höre. Und da haben wir auch drüber geredet, dass halt so viele Kontroversen auch bestanden aufgrund der unterschiedlichen Anschlusszeiten jetzt aktuell, also 13:30, wie sich die Leute aufregen. 13:30, Fußball hat immer nur 15:30 Uhr irgendwie stattzufinden und alles andere ist irgendwie wie grausam. Wie wichtig nehmt ihr euch eigentlich mit eurer beschissenen Scheißmeinung? Es ist mir doch vollkommen Bums, ob das nur 13:30 stattfindet oder 15:30. Das einzige Problem ist vielleicht für die Auswärtsfahrer, aber wenn die Bundesliga-Fans, also aus der ersten Liga sagen, 13:30 ist eine ganz schlechte Anstoßzeit, warum auch immer, dann guckt euch doch mal an, was in der zweiten Liga geht. Da ist 13:30 die Standard-Anstoßzeit, so ihr Fucker, so. Weißt du, dann, wenn ihr mit eurer fucking Tradition kommt von wegen, oh ja, aber 15:30 muss das laufen, 15:30, ihr Fotzen, Alter, dann fahrt doch mal zurück in die fucking zweite Liga, wo auch Tradition herrscht, da wird immer nur 13:30 angestoßen. Es regt mich so auf, dieses ganze Gesaffte, dieses Gesaffte von irgendwelchen dreckigen Wichsern, die sich sagen so, oh ja, mabbe, abbe, weißt du, ihr Luschen, ihr dreckigen Hurensöhne, weißt du, weißt du, die erzählen mir was von irgendwie, unser Verein wurde gegründet, 500 nach Christus, es ist so viel Tradition, aber 15:30 muss stehen.
Hey, ist doch voll toll, du kannst jetzt 15:30 ins Stadion gehen und wenn du unmittelbar in der Nähe lebst, im gleichen Dorf oder Stadt, dann, also wenn man von Hoffenheim Dorf, ja, oder halt Dortmund Stadt, gehst du nach Hause oder noch in die Kneipe und dann schaust du dir noch das zweite Spiel an. Also
ich finde das wirklich begrüßenswert.
Mit dem Topspiel. Also wir trinken immer noch so ein Abschiedsbier und schauen uns das Topspiel dann noch so ein bisschen an, ja. Ist ja auch manchmal ein geiles Spiel. Aber weiß ich jetzt nicht, was ist. Aber dann sagt der Dortmund oder der Ultra sagt dann, für mich gibt es nur einen Verein.
Und einen Verein um 15:30 Uhr. Anders wird da überhaupt keiner Fußball gespielt.
So ein breit gefächerter Spieltag gibt natürlich Gelegenheit, mehr Partien zu sehen, die einen interessieren, insbesondere erste und zweite Liga.
Wann wurden eigentlich, das müsstest du mal, Marvin, das darfst du jetzt mal googeln, wann wurden denn Freitagsspiele eingeführt?
Am Freitag.
Freitag, den 13. Adenauer. Nee, Spaß.
Morgen ist Freitag, der 13. Nee, übermorgen ist Freitag, der 13.
Echt jetzt? Schon wieder?
Ja. Jedenfalls das ist nicht halt ernst. War damals, also ehrlich gesagt, ich glaube, die Leute damals, ist das sicherlich in den 70ern eingeführt worden oder 80ern, da hatten die Leute doch nicht solche Probleme. Das ist halt nur, wenn die, weil die, weiß nicht, wir können sagen, alle Ultras sind arbeitslos, aber ich weiß nicht, haben die nicht andere Probleme als, wann wurde das Sonntagsspiel eingeführt, wann wurde das Freitagsspiel eingeführt, war damals auch so ein großer Terz oder hat man eingesehen, dass das Quatsch ist, alle die ganze Zeit gleichzeitig
es spielen? Es ist halt die Veränderung. Leute haben keinen Bock auf Veränderung. Sind schon
wieder bei Veränderungen im Fußball.
Oder? Ja, da sind wir schon wieder dabei, aber Leute haben so den Besitzanspruch auf das, was sie halt kennen und wenn das halt sich ändert, dann haben sie das Gefühl, sie geben das irgendwie aus der Hand. Und wenn halt ein Spiel statt 15:30 13:30 angepfiffen wird, haben sie das Gefühl, ihnen wird auch weggenommen. Und das wird immer erreicht, beziehungsweise das Wegnehmen passiert immer durch eine Obrigkeit. Und die Obrigkeit ist halt der böse.
Ja, aber ich verstehe, also zum Beispiel, also es gibt doch auch gegen Montagabendspiele-Ding. Ich meine, im Schwabenland haben die meisten Leute einen klassischen Job, der von 9 bis 17 Uhr geht. Das ist doch perfekt. Da machst du um 5 Uhr Feierabend, gehst nach Hause, ziehst dich um, gehst ins Stadion. Am nächsten Morgen bist du vielleicht ein bisschen nicht in deiner optimalsten Form. Ja.
Da schraubst du halt mal 50 Deiner zusammen. Dann trinkst zusammen, halt, dann nicht trinkst 60. Du
halt. Ja, ja, oder es sind nur auf Stuttgart gesehen, ja. Was weiß ich, was die Leute in anderen Regionen arbeiten. Bei Bayer, ja, da machst du halt mal 50 Pillen statt 60 in dein.
Ja, da frisst du erstmal die ganze Charge Aspirin.
Ja, die Charge Aspirin-Komplex oder nimmst dir einfach 6 Stück. Jedenfalls, die Fans sind für mich die Enttäuschung der Saison bisher. Das Einzige, was da kommt, ist Scheiß DFB. Scheiß DFB. Das ist das Einzige, was diese kommt und so ein paar lustige Plakate.
Aber ich fand es mal interessant, dass es mal so einen Wechselgesang gab zwischen Heimfans und Auswärtsfans.
Oh, das ist ja nicht interessant, weil irgendwelche Fotzen irgendwie scheiß DFB.
Weißt Auswärtsblock, du, Auswärtsblock, RBL, Hurensöhne, RBL, Hurensöhne.
Ja, das hat der RB gemacht. Letzte Saison war das aber tatsächlich.
Ja, der Auswärtsblock wird nicht mehr angesungen aktuell, weil das halt nicht funktioniert so, weil die es halt nicht checken.
Was bisher geschah, was übrigens untergegangen ist, um mal wieder aufs Saisongeschäft zu kommen, ist ein Novum, was ich noch nie erlebt habe, hat mit RB Leipzig zu tun, relativ, und zwar, aber eigentlich eher mit Beşiktaş Istanbul, die haben komplett auf ihr Fankontingent verzichtet, komplett, ja, und haben alle Tickets zurückgegeben und gesagt, nö, könnt ihr alle verkaufen.
Ach so, beim Auswärtsspiel für Beşiktaş.
Nein, beim Heimspiel jetzt. Beim kommenden Heimspiel hat Beşiktaş gesagt, nö, wir verkaufen für euch keine Tickets. Also nicht, wir verkaufen keine
Echt,
für euch, sondern wir machen den Verkauf nicht. Macht ihr mit den Tickets, was ihr wollt. Und jetzt hat RB alle Tickets im Stadion zur Verfügung. Und jetzt bin ich auch ein bisschen verwirrt. Am Freitag kaufe ich dann Tickets für einen Kumpel und kann quasi im ganzen Stadion kaufen. Und sind jetzt dann, bringt es was oder soll das dann quasi sein, dass alle Beşiktaş-Fans gestreut sind im Stadion oder haben die Angst, dass ihre eigenen Fans durchrasten und
ich glaube, das ist es eher. Ich glaube, das ist eher so ein Sicherheitsding.
Also Marvin? Ist es auf jeden Fall die Partie, bei der erstmalig personalisierte Tickets eingeführt werden.
Ah ja?
Ja.
Okay.
Das wurde jetzt auch heute, das wurde tatsächlich heute in den Foren ein bisschen kontrovers diskutiert. Ja. Man muss sein Geburtsdatum eingeben, seinen Namen und noch wohl, wenn man schon registriert ist, ganz wichtig, seine Nummer irgendwie.
Also personengebunden sozusagen.
Woher weißt du das denn, Marvin?
Tja, ich bin ein belesener Mensch.
Okay.
Nur bei RB oder bei allen? Das Monaco, also das RB spielt in Monaco und da wurde es auch eingeführt, dass die unser guter Freund, der Stecher, ja, der hat nämlich heute mir auch alle Daten geschickt, dass ich ihm Tickets holen soll und da hat er mir auf einmal das Geburtsdatum geschickt und ich so, nee, brauche ich nicht und er so, doch, wirst du brauchen. Und ich habe ihm aber keine Tickets besorgen können, weil ich nicht zugelassen bin, aber habe dann über unsere Gruppe gehört, dass man das Geburtsdatum da sogar eingeben muss. Aber dann wiederum wird es am Eingang kontrolliert. Ich meine, ich wurde...
Ich glaube nicht.
Ich frage mich auch, wie Stadionverbote in Deutschland funktionieren, weil im Endeffekt... Da erkennt keiner dein Gesicht, wenn du jetzt, also wenn
du in Cottbus schon.
Wenn du, ja, okay, ja,
da, du in Cottbus ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, das haben sie sich bemerkt.
Hast du Stadionverbot in Cottbus?
Nee, da ist zweimal rausgemissen worden.
Ich habe noch nichts von der Post bekommen. Also ich habe noch keine Briefe bekommen von der Staatsanwaltschaft, aber.
Nur Schüsse.
nee, aber sag mal, ich gehe jetzt zum Beispiel hier ich bin Block B-Gänger, ja. Dann werde ich da mal rausgeworfen, weil ich mich asozial daneben benommen habe, aber dann gehe ich halt auf D rüber oder auf C oder auf A oder was auch immer, eine andere Seite eines Stadions und dann kommt doch kein Security mehr mich da. Und ich wurde noch nie und keiner wurde je mit einem Personalausweis vor einem Stadion kontrolliert, außer beim Rausfliegen, da wirst du mit dem Perser kontrolliert.
Ja, da haben dich die Bullen ganz schön in die Zange genommen.
Ich habe probiert, mich rauszudiskutieren, hat nicht geklappt. Aber was ist, wenn die Kontrolle ist am Stadion haben mit einem Loch drin? Ja, wer ist hier wirklich der Schuldige?
Mein Lieblingsmoment war da, als du dich so mit Cottbuser Fans so ein bisschen gezofft hattest Und dann waren die so ein bisschen angepisst, aggro und nur so, hey, hey, wir haben doch diese Fanfreundschaft, wisst ihr noch? Und also, ne, jetzt nicht mehr.
Patrick, man muss halt
mal die Fanfreundschaft jetzt beendet. Nicht
mehr. Manche Dinge muss man halt eskalieren lassen, einfach, sag ich mal so, ja.
Sowieso, sowieso schon so gebröckelt ein bisschen, aber Patrick hat das Ende besiegelt.
Ich kann ja jetzt auch die schlechteste, eskalieren ist eine gute Überleitung, ja. Mhm. Es gibt ja einen Verein noch, den wir bisher nicht erwähnt haben, und den auch eigentlich nie jemand erwähnt. In zwei Dingen ist er mir diese Saison aufgefallen. Der VfL
Wolfsburg.
Ich glaube, dieser Verein, dieser grüne Verein, der mal mit einmal Meister wurde mit diesem tollen Trainer Magath. Der VfL Felix Wolfsburg natürlich, über den reden wir. Das ist so ein bisschen wie Voldemort, den kann man auch nicht aussprechen eigentlich. Ich wollte noch, also der VfL Wolfsburg, ja, hat ja ab, sich gejonkert, entjonkert.
Entjonkert, ja.
Ja. Und Gott wollte ja auch noch eigentlich, oder Petrus ist ja nicht, also Petrus ist ja kein Wolfsburg-Fan. Falls ihr das Video gesehen habt, es hat ja dem VfL Wolfsburg fast das Dach runtergeblasen von seinem...
Ja, das war geil. Xavier.
Xavier hat ja fast interveniert und dieses Wolfsburg-Stadion abgedeckt. Schaut euch das Video an bei YouTube und Bild. Da hebt das Stadiondach fast ab. Hätte ich ja tatsächlich auf jeden Fall als Schicksal... Das wäre so der letzte Ding von wegen, okay... Dann gehe ich auf Tipico und werde das Wolfsburg absteigen, wenn sogar Gottes Stadiondach schon mal
anfängt. Also alle
damit es nämlich zweitligatauglich ist, da muss man ja dann auch ohne
Dach. Alle 5000 Heimfans waren dann quasi in Gefahr.
Nein, das war gerade nicht während Spielzeit. Ich glaube, das hätte mich ja interessiert, ob ich da. Ich weiß nicht, ob ich da im Stadion. Aber ich kann mir nicht vorstellen, im Stadion überhaupt zu stehen von diesem Verein. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass man dann da irgendwie.
Wäre Xavier der 12. Mann gewesen.
Und gutes Ding, was macht eigentlich Bruno Labbadia, ja?
Bruno Labbadia, oh, oh.
Ja, also ich finde Bruno Labbadia, also das gab ja schon ein paar Trainerjobs, ja, diese Saison, auch in der zweiten Liga. Bruno bleibt weiterhin eisern.
Bruno bläst weiter.
Ja, ich weiß nicht, Bruno braucht wieder... Bruno braucht mal wieder ein paar Spielerfrauen, ja, ich weiß auch nicht.
Also, im letzten Podcast haben wir vulgär begonnen und seriös hat es dann aufgehört und jetzt ist es andersrum.
Echt?
Ja.
Oh, ist mir gar nicht aufgefallen.
Um nochmal auf Bruno Labbadia zurückzukommen, seit seinem Amtsaustritt am 25.09.2016 beim HSV. HIV. Ist er arbeitslos?
Nö, ach, der kriegt doch sicherlich noch Abfindung.
Wenn man und so, arbeitssuchend. Noch,
weil du stellst die Trainer ja nur frei, die werden nicht gefeuert. Die werden quasi freigestellt und kriegen weiterhin ihr Gehalt. Weil
da geht keiner geregelten Trainertätigkeit nach.
Was ist bei geregelte Trainigkeit? Bei geregelte Trainertätigkeit,
also, Spielerfrauen pflügen. Also pass mal auf, von Montag bis Freitag Spielerfrauen pflügen.
Und dann langsam Agenda. Die
Vorbereitung.
Ich Montag. Ja, aber ich weiß das nicht. Also ich meine, wenn dein Trainer Bruno Labbadia ist, dann, das ist toll. Also du behandelst ja dann deine Frau viel besser, weil du die ganze Zeit Angst hast. Du machst ihr wieder neu den Hof. Also ich würde Bruno Labbadia als Beziehungscoach engagieren. Wenn er Coach
Love ist. Coach.
Nee, ja, Love Coach, weil dann weißt du, oh, jetzt wird es eng mit der Treue in meiner Beziehung.
Jetzt wird es eng.
Jetzt muss ich meiner Frau wieder den Hof machen, damit sie nicht zu Bruno
geht. Damit sie nicht zu Bruno, ja.
Ja, und dann bist du wieder in der Neukundenakquise, nicht in der Bestandskundenakquise, wie man im Vertrieb sagt, ja.
Wollen wir dann von unserem Account vom Strafraum aus dem Bruno Labbadia eine E-Mail schreiben und sagen, hier, Bruno, pass auf, wir haben uns Gedanken gemacht, Love Coach wäre doch dein Ding.
Da würde bestimmt sagen.
Ja, mit Lothar zusammen. Ja.
Da würde er bestimmt sagen, Bundesliga-Trainer sind nicht die Mülleimer der Liga.
Okay, pass auf, wollen wir das machen? Wir schreiben heute Abend noch Bruno Labbadia eine E-Mail. Ich weiß nicht, wie er heißt, bruno@labbadia.de oder so.
Ist Bruno Labbadia bei Instagram?
Wahrscheinlich. Oder auf Twitter?
Love Diva.
Love Diva. Wir schreiben heute auf jeden Fall noch an eine Bruno Labbadia-Adresse. Keine Ahnung, ob sie jemals existiert, auf die existiert.
Als Spielerfrauenvermittler.
Ja, genau. Ja. Bruno Labbadia at jungefrauen.de.
Oh, schreiben wir was hin. Es gibt tatsächlich Bruno Labbadia Official, also Labbadia_Official.
Na klar.
Und da wurde das letzte Mal 2015 was gepostet.
Ja, da schreiben wir doch hin. Der Strafraum empfiehlt.
Also hier steht jedenfalls, es gibt nur drei Fotos. Ein riesenfetter BMW, ein Fahrrad und ein Foto von Labbadia. Labbadia Official, also Labbadia-Official, aber ein total toller Fan hat gleich drunter geschrieben, HSV-News-, tolle Profile bei Instagram, hat geschrieben, ich habe Labbadia letzte Woche beim Training gefragt, ob er Instagram hat, und er hat nein gesagt, natürlich, weil er dachte, das ist eine Falle, und hat er sich deine Alte gekrallt, du Digga.
Wir machen das, wir schreiben heute noch Bruno Labbadia, dass seine Zukunft im Dating-Bereich liegt, und wir würden auch alle motivieren, die uns gerade zuhören, dass ihr alle Profile von Bruno Labbadia, die offiziell sind, aufsucht, um ihn im Namen Pick-up des Strafraums, Pick-up-Coach, Pick-up-Artist vorschlagt und mit Lodder an der Seite, weil wenn du Lodder als Wingman hast, dann kannst du quasi jede Pussy snatchen.
Ja, also ich finde, das müssen wir eigentlich machen. Wir begründen eine Agentur. Ich bin ja ein Ideemensch, ein Entrepreneur, der Ideen pusht, ja, und investiert. Ich wäre für eine Dating-Seite, ja, eine Dating-Seite, sondern eine Dating-Agentur, die Dating-Coaches hat, die nur aus ehemaligen Bundesliga-Trainern besteht, ja.
Das ist eine gute Idee.
Ja, das ist eine total gute Idee.
Das ist super.
Finde ich, kommt mir jetzt gerade so währenddessen, so, wie gesagt, und die verschiedenen Trainer mit ihren Stärken nutzt du, ja, auch so, zum Beispiel Hans Meyer, der ehemalige alte Hans Meyer, weißt du, was der macht? Der rettet deine Beziehung kurz bevor sie vorm Aus ist. Das kann Hans Meyer sehr gut. Kurz bevor du quasi rausgehst, kommt Hans Meyer, rettet deine Scheiße. Bruno Labbadia.
Hat Hans Meyer Mundgeruch? Glaubst du das? Ich glaube schon.
Ich würde ihm nicht zu nahe treten.
Das ja, genau. So. Also das heißt, das wird schwierig. Also wenn Hans Meyer das Ding kitten muss, dann muss er sich auf jeden Fall entweder die Zähne putzen
macht das.
Oder die Zunge.
Matthäus macht Speed-Dating, ja.
Ja. Wird schwierig, ja. Weil Matthäus wirklich nicht Speed-Daten kann. Ich glaube, Matthäus wäre definitiv nicht für Speed-Dating geeignet. Definitiv.
Boris macht alles, der braucht die Kohle. Boris Becker
ist ein Dschungelcamp.
Der ist Tischtennis, nee, der hat er abgesagt. Der ist ein Tischtennis-Coach, der Boris macht Rundum-Programm. Der macht, wie fick ich die Alte in der Tenniskammer, wie mache ich das, wie mache ich jenes. Boris macht alles.
Der bringt seine hässliche Tochter.
Und der nimmt die Kohle auch.
Der nimmt die
Trainer
Kohle.
Haben wir denn noch dementsprechend, die gerade arbeitslos sind?
Was war Van Gaal?
Van Gaal, Gaal, habe ich auch eine Idee. 50 Shades of Grey Coaching, ja, der peitscht dich, also das ist so ein dominanter Typ ja eher, der sich von seinen Kindern siezen lässt, ja.
Ja, mit Sir, ne?
Ja, genau, und der da richtig Struktur in deine, also der zeigt dir, wie du so ein Dom wirst, so der Christian Grey. Style-mäßig.
Hast du das gesehen, den Film oder was?
Nö, aber man weiß ja so allgemeinbildungstechnische Dinge, dass da...
Allgemeinbildung, 50
Shades of Grey. 50 Shades of Grey ist, glaube ich, Allgemeinbildung. Diese Agentur nennen wir dann auch, ja, müssen wir noch unseren Namen überlegen. Vielleicht, wenn wir dann nächste Woche, in zwei Wochen wieder weitermachen, haben wir die Agentur dementsprechend auch gleich gegründet, ja, muss man gleich beim anmelden auf jeden Fall.
Thomas Scharf,
jemand die Idee wegnimmt.
Die letzte Trainerstation von...
Thomas Scharf ist für langfristige Geschichten.
Der ist jetzt gerade als Manager für Werder Bremen wieder am
Start. Ja, ist ja auch so. Alte Liebe rostet nicht, Thomas Scharf.
Schon mal
Pimmel rostet nicht. Die letzte Trainerstation von Louis van Gaal war übrigens Manchester United, ja. Wann ist er da raus?
Das war diese letzte Station.
23.05.2016 mit einem Punkteschnitt von 1,81.
Ja, nee, war nix, ne? Deswegen haben sie ja Mourinho dahin geholt.
Ja.
Das ist aber lange her. Also ich habe gedacht, Van Gaal hat dann zwischendurch was Neues irgendwie gekriegt.
Nee, seitdem hat er auch nichts.
Marvin Magath, was macht Magath?
Was macht eigentlich Thomas Tuchel in unserer Agentur? Das ist eigentlich das schwierig, weil...
Ernährungsberater
für Verhütungsmittel.
Nee, finde ich noch nicht so.
Nee, Thomas Tuchel ist der creepy Typ, der in der Ecke steht, den du halt nicht siehst, weil so viel Schatten da ist.
Aber, ja, also das kann ja, es gibt ja auch quasi, wir müssen unsere Agentur auch gleich erweitern. Das ist wir sind noch nicht so positioniert am Markt. Mhm. Was wir auch gleich machen können, ja, dementsprechend, du willst deine Beziehung loswerden, du willst deine Beziehung beenden, ja. Dafür haben wir auch den richtigen Coach, David Moyes. Der fährt wirklich jeden
Football
Karren.
Genius.
Der Football Genius fährt jeden Karren an die Wand, ja.
Lebt er noch?
Ach.
Ja.
Felix Magath, der ist jetzt gerade in China.
Hast du gerade China gesagt?
Ich habe alle drei gültigen Ausdrucksweisen verwendet.
Nexa Trainer.
SD, was? Shandong Luang Taishan, 49 Spiele, Punkteschnitt 1,47.
Hör da auf. Magath macht Shandong Schneng Schmumm?
Ja.
Klar. Das ist ja krass. Ich glaube,
wäre übrigens auch
letzter Transfer.
Gray-Modell wäre auch ein Magger, der lässt sich so lange die Treppen hoch, bis du kotzt.
Ja, ja.
Nächster Trainer, der auch auf jeden
Fall. Warte, ich will noch ganz kurz was zu Mäuse und Tuchel sagen. Ich glaube, die kommen aus der Ecke und pissen dann am Ende auf dich drauf.
Nächster Trainer.
Ich will noch mal. Nee, sorry. Ich will noch mal kurz auf das Piss-Thema kommen.
Du hast doch einfach nur Thomas Tuchel.
Oh. Ja.
Aber wen hättest du lieber, Nagelsmann oder Tuchel? Schwierige Frage.
Also, was ist das für eine Frage? Also, kannst du dir Tuchel in Lederhosen vorstellen? Mal ganz ehrlich. Mit einem Bier? Kannst du nicht
was
vorstellen.
Können wir auch wieder unser Was bisher geschah? Thomas Tuchel wurde nicht Trainer des FC Bayern. Alle denken sich, da.
Ja. Es wird ja gerade gehandelt, dass er dann als nächster Trainer, nachdem Heinkes quasi den Karren aus dem Dreck gezogen hat und dann Trippelsieger wird, dann wieder anfängt als neuer Perspektivtrainer und nicht Nagelsmann. Wo ich mir so sage, Leute, ganz ehrlich, also Tuchel passt jetzt wirklich nicht zu dem Verein. Ich glaube nicht, dass das überhaupt noch ein Thema im Verein ist.
Ja, ich habe noch einen Werbespot für meinen nächsten Trainer, den habe ich gleich schon in meinem Kopf. Ja, der Werbespot wäre so, ich liebe meine Frau, aber sie hat ein Alkoholproblem. Ich will sie auch nicht verlassen, aber ich will mithalten. Wir haben da genau den richtigen Coach für sie, Armin Fee. Er zeigt ihnen, wie sie immer saufen können und einfach weitermachen.
Säuft Armin Fee?
Armin Fee, sagt der Armin Fee. Armin Fee, er zeigt ihnen, wo ihre Limits des Alkohols liegen.
Wenn Armin Fee umfällt, musst du übrigens dreimal in die Hände klatschen und sagen, ich glaube ganz fest an Feen.
Nee, du musst sagen, dreimal klatschen und sagen, letzte Runde, dann steht er nochmal auf und bestellt sich nochmal ein Bier. Ja. So. Ich habe auch noch Sachen, ich habe noch eine andere Idee.
Du hast mir gar nicht zugehört, ja. Weißt du? Du hast da einfach eine fucking Pointe irgendwie. Die war
nicht so.
Na, das war schon auf der nächsten Ebene, ganz ehrlich. Ich glaube,
was macht David Moyes eigentlich jetzt?
Stirbt.
Arbeitslos.
Vereinslos, ne?
Vereinslos.
Was war die letzte? Seine letzte Station war Sunderland.
Ja, der hat grandios gemacht.
Hm. Aber der ist dieses Jahr raus, 22. Mai 2017.
Okay. Meine letzten zwei Vorschläge für tolle
Trainer. Das muss dir mal geben. Nur noch das. 0,72 Punkte. Aus 43 Spielen.
Dass er überhaupt so lange gemacht hat.
Der David Moyes ist ein fucking Genius.
Das ist nicht mal ein Punkt. Oh, das ist hart. Shit. Football Genius. Ich habe noch die letzten zwei Beziehungstrainer, würde ich auch noch gern vorstellen. Wenn du denkst, dein Freund ist langweilig und ich brauche mal wieder so ein Abenteuer, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ja, dann nimmst du zwei Trainer, die nehmen wir als Doppelpack, weil die sind auch günstig. Die sind so langweilig, dass du dir denkst, dein Freund ist Indiana Jones. Davon rede ich natürlich von Typhoon Korkut und von Markus Weinzierl, zwei Trainer zum Einschlafen. Mhm. Mit denen redest du zwei Wochen, danach kommt dir dein Freund vor wie James Bond.
Mic drop.
Kurze Pause.
Wir hören uns jetzt in dieser Pause ganz kurz ein wunderbares Stück an. Und dieses Stück heißt:
Ich glaube ganz an Fee. Ganz fest, ganz fest.
Ich glaube doch an Feen. Ganz fest, ganz fest. Ich glaube doch an Feen.
An was?
Ich glaube doch an Feen.
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 Und da sind wir wieder zurück beim Strafraum. Halli Hallöchen. Was eigentlich bei dieser unglaublich guten Zusammenfassung des der Bundesliga noch übrig bleibt, bleibt ein Blick in die Zukunft. Wir haben zurückgeblickt, wir haben den Status quo uns angeschaut, wir haben darüber diskutiert, was gut, was schlecht ist, aber wir müssen auch noch darüber reden, was vielleicht noch sein kann.
Ja, was sein kann, zum Beispiel Saisonabschluss.
Genau.
Wie wird's aussehen?
Marvin, was sagst du denn aus eigener Position, wie letztendlich der Saisonabschluss aussehen könnte?
Also jetzt für den VfB speziell würde ich sagen, der VfB wird auf jeden Fall eine Tabellenposition erreichen, die oberhalb des Relegationsplatzes liegt. Es wird auf jeden Fall noch ein zweistelliger Tabellenplatz sein, aber mit dem Abstiegskampf hatte nichts zu tun und da glaube ich ganz, ganz felsenfest dran.
Was gibt dir diese Sicherheit? Und du weißt,
das hast
dass
du ja
das
schon mal gefragt.
Ja, genau, das wird ja auch gerade
aufgeklärt.
Glaube, Religion, Jesus
Ersatzreligion,
kommt zurück.
Ja.
Ersatzreligion, ja.
Fußball du weißt, als Ersatzreligion.
Also wir stellen jetzt hier fest, dass das als zeitgeschichtliches Dokument eingeht und wir am Ende der Saison überprüfen können, ob Marvins Glaube besteht.
Ich mache einen Flitzer, wenn es doch nicht so ist.
Was machst du?
Ich mache einen Flitzer.
Einen Flitzer?
Ja.
Macht sich bei dem Podcast auch sehr effektiv, ne?
Ja. Nee, pass mal auf, beim ersten Auswärtsspiel in der zweiten Liga mache ich einen Flitzer dann.
Okay.
Beim VfB. Also erste VfB-Auswärtsspiel.
Und klaust du dann auch noch den Elfmeterpunkt, oder?
Nee, die Eckfahne.
Die Eckfahne? Ja. Machst du es wirklich?
Klar, also das ist hier jetzt ein Dokument.
Okay.
Ihr könnt euch immer darauf berufen.
Also ich...
Nach einem Versprechen.
Ja. Das haben wir doch jetzt. Okay, wir haben es eingeloggt. Marvin wird flitzen.
Also das ist meine Prognose, ja. Und zu RB Leipzig kann ich nur sagen, Europa-League-Plätze sind auf jeden Fall drin. International wird es am Ende der Saison. Patrick.
Schwierig. Ich bin so ein bisschen... Ich hoffe, dass Dortmund Meister wird tatsächlich und nicht der FC Bayern wieder. Weil dann wahrscheinlich der FC Bayern vielleicht ein bisschen Geld in die Hand nimmt in der darauffolgenden Saison. Ich schaue mir das so alles an und wäre auf jeden Fall für einen FC Schalke in der Euroleague, weil die haben da immer auch was gerissen. Die haben ja da auch noch die Begeisterung wegen ihrem Euro-Fighters und so. Ja, man kann man von Schalke
diese
halten.
Diese alte Begeisterung der Euro-Fighter.
Ja, aber die ist noch da. Keiner spielt gerne Euroleague als FC Schalke.
Aber Alter, das ist so eine abgestandene Idee.
Aber andere Vereine kriegen noch nicht mal den fucking Laden voll, noch nicht mal halb voll.
Ja, aber fucking Eurofighter, jetzt hört mal langsam mal auf mit dem fucking Eurofighter.
Ja, du lebst in der Vergangenheit.
Ja, genau. Genau.
Was bisher geschah?
Okay, sorry.
Na, wir sind ja jetzt bei Aussicht. Was
ja, sorry, wird. Sorry.
Der letzte Teil ist, was geschehen wird.
Was wird denn werden? Was wird denn werden, deine Ansicht? Sag mal jetzt mal eine Tabellenposition. Deine Prognosen für
aber erster, zweiter kann ich dir nicht sagen, Marvin, weil das wird ehrlich gesagt schwierig, ob jetzt Dortmund es dann durchzieht und schafft.
Nee, ich meine jetzt RB Leipzig und
VfB. Ich sag auch wie du, RB Leipzig könnte Champions League Qualifikation spielen, aber auch ehrlich gesagt, das wird so ein Zweikampf mit Hoffenheim, sag ich mal.
Und der VfB?
Also Champions League ist auch möglich und ehrlich gesagt, wenn Leipzig in der Champions League Quali ist, kommt nochmal die Kohle gut zustande. Naby Keita ist gerade sowieso nicht so, also kann man auch ohne spielen.
Hat sich nicht im Griff, der Junge, zu sagen.
Ja, hat sich nicht im Griff.
Also, und der VfB?
Was bisher geschah, Naby Keita hat wohl einen drastischen Trip-Absturz gehabt.
Rotzucht.
Während dem Kampf, Conor McGregor.
Während des Kampfes.
Während des Kampfes von Conor McGregor. Und seitdem denkt Naby Keita, er ist ein MMA-Fighter und deswegen geht es wahrscheinlich meistens schief.
Okay, und du sagst VfB-Relegation oder schlechter?
VfB-Relegation oder schlecht oder ein legendärer 15. Platz, den man am letzten Spieltag sich erkämpft. Aber mit dieser Leistung, diese Heimleistung wird noch einbrechen. Bremen wird einen kleinen Aufschwung haben, entweder durch einen Trainer feuern oder durch was weiß ich. Köln ist, glaube ich, für mich
tot.
Tot, ja.
Ja,
ja, das auch gut so. Hm. Wenn man hier der Kohle hier und ehrlich gesagt wird es auch noch bei Köln drastische Probleme geben mit A-Fans. Hat man ja jetzt schon gesehen, was in Arsenal da los ist, wenn sich die Fans durchprügeln.
Dann hieß es ja, sie wurden nicht durchgelassen und wurden dann provoziert.
Ja, es hieß auch, sie dürfen nicht ins Stadion. Haben sie das ja
gemacht. Was glaubst du, wie lange hält man noch an Peter Stöger fest?
Zwei Spieltage
maximal. Peter Stöger wird sich wahrscheinlich stark ärgern, weil er die Chance hatte ja in... Wo hatte der die Chance zu spielen? Irgendjemand wollte ihn. Zu Beginn der Saison schon wieder das vergessen, weil es so unwichtig ist. Seht ihr, das meine ich ja, das ist so ein bisschen seichtes Gewässer diese Saison. Ja, das Highlight, wir müssen uns viel mehr freuen, dass man ein anderer Meister wird nach 5 Jahren. Aber irgendwie ist die Euphorie noch nicht da, packt mich noch nicht, nimmt mich noch nicht mit. Bundesliga.
Es ist sehr, sehr, wir haben in den ersten vier Tabellenplätzen dieselben Mannschaften eigentlich. Ne? Also ich bloß in einer anderen Reihenfolge.
Und in der Mitte
Dortmund,
hast du ja
Bayern,
auch die gleichen Wischwasch-Mannschaften.
RB.
Es ist so...
Es
fehlt mir auch der asoziale Fußballer, der mal wirklich, ja, Naby Keita ist vielleicht noch, aber das ist auch so.
Nee,
das ist kein Beispiel. Mir fehlt die Asozialität, aber vielleicht bin ich auch einfach nur ein assiger Assi.
Was brauchst du denn als Asozialität, um einen Verein irgendwie nach vorne zu stellen? Also ich meine, ist ein Spieler aufgrund seiner mangelnden Disziplin Aushängeschild für
Mario Basler.
Den Fußball? Mario Basler, der sich den Hut aufsetzt?
Es ist irgendwo zwischen Lok Leipzig.
Das ist eine ganz weite Spanne.
Das war doch diese Woche auch bei John Oliver, der hat doch gesagt, zwischen Hitler und Tom Hanks. Und
so das war zwischen, so geil. Henkler.
Henkler. Und so ist es eigentlich zwischen Lok Leipzig und Sebastian, was ist so ein kleiner,
was ist das Positivste?
Ein Verein, der nichts macht? Hoffenheim. Zwischen Lok Leipzig und Hoffenheim, ein Verein, wo eigentlich nie, da wurde glaube ich noch nie gezündelt, in Leipzig auch nicht, aber jetzt zwei Leipziger Vereine erwähnen wir ja. Und das eine ist ja ein Dosen, das andere ist auch ein Konstrukt, verdammt.
Ah! Lockenheim.
Nein, ganz einfach. Lok Leipzig auf der linken Seite des krassen Wirch-Vereins und auf der rechten Seite Bayer Leverkusen. Ein Verein ohne Emotion, gibt mir nichts, wie Mario Barth gesagt hat, der einfach...
Mario Basler meinst du?
Da ist. Und keiner hat ja, außer Köln, haben ja kaum einer auch Hass. Und ich glaube selbst, dass die Kölner den Hass nicht gegen Leverkusen ernst nehmen.
Das ist absolut künstlich. Also dieses ganze so von wegen, oh, Leverkusen, fuck you und bla. Hässliches, das ist alles.
Stadion, keine, da gibt's Fans, ja, aber es gibt ja von allem Fans. Es gibt auch 100 Auswärtsfans von Sandhausen. Gibt's auch. Es gibt alles. Es gibt Leute, die mögen Kühe, es gibt Leute, die mögen Bierflaschen.
Es gibt Leute, die mögen dicke Titten.
Ja, es gibt auch Leute, die mögen offensichtlich auch Leverkusen.
Voll Aceton.
Ja, es gibt Leute, die mögen Zehennägel und es gibt Leute, die mögen Leverkusen. Alles hat seine Daseinsberechtigung, seine Randexistenz, Leverkusen auch. Diese Saison jedenfalls, um das noch weiterhin auszuführen, wird mich hart langweilen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mich noch irgendwas mitnimmt.
Aber und lieber, liegt das aber lieber langweilen als bitter.
Aber und ich glaube, das geht genauso weiter auch. Ich bin da stark pessimistisch, was meine Emotionen angeht. Die zweite Liga hat mich ruiniert beim VfB wahrscheinlich. Und letztes Jahr die geniale Saison von RB Leipzig. Ich glaube, dann die WM wird mich dann hart langweilen auch weiterhin. Der DFB langweilt mich sowieso. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich wäre für eine Eventisierung, dass mich irgendwas wieder kickt im Fußball. Aber im Moment kickt mich gar nichts.
Agnostiker.
Kann ich nicht vorstellen, dass diese Saison so begeistert, wie ich hier bin, aber wir bringen ja auch nur den Spaß in den Fußball. Ich finde, diesen Spaß müsste man
wir
mal zurückbringen.
Das, ja. Ja. Ja, wir bringen den Spaß
in den Fußball. In den Fußball, bringt den Spaß zurück, was weiß ich, die Maskottchenkarte etc.
Ben, deine Prognose?
Meine Prognose ist, dass wenn Dortmund nicht entschlüsselt wird angesichts ihrer Taktik, dann werden sie das Ding auf jeden Fall durchziehen. Das war ist wie bei RB Leipzig. Da gab es ja lange Zeit keine Antwort auf den Fußball, der ja eigentlich definitiv zu lesen ist. Ich denke mal schon, dass das funktioniert. Watzke und Co. werden sich auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben alles richtig gemacht. Bei Bayern läuft das gerade eher nur auf Schadensbegrenzung hinaus. Wenn du einen wie Heinkes zum vierten Mal, glaube ich, mittlerweile einstellst, um den Kahn aus dem Dreck zu ziehen, dann ist es definitiv kein Plan, keine Idee, kein Konzept irgendwie, was in dem Verein steckt. Deswegen denke ich nicht, dass es für einen Titel reicht. Und das ist auch ganz okay, weil wir immer die Bundesliga als Spielplatz für Bayern sehen und uns denken, ja gut, okay, die machen das dann halt irgendwie. Und dann aber abkotzen, wenn neue Konzepte ankommen. Also RB Leipzig wurde sehr kritisch behandelt. Und
ja, vom FC Bayern ja nicht so sehr.
Nö, aber generell von der Bundesliga oder von den Fans. Obwohl es eigentlich als Konkurrenzprodukt oder Konkurrenzverein quasi funktionieren könnte. Jetzt funktioniert das gerade mit Bayern nicht. Also bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ich glaube, dass die ersten vier sich abspielen unter Hoffenheim, Bayern, Dortmund und dann plus X. Ich denke mal, es könnte vielleicht Leipzig sein, je nachdem, wie der Verein sich positioniert aufgrund der Doppel- oder Dreifachbelastung, je nachdem, wie es funktioniert, auch in der Champions League. Aber ich glaube, dass man da nicht das große Geld draufsetzen muss, was Leipzig macht. Wir gucken, ob Leverkusen vielleicht wieder nach oben kommt.
Und was die Winterpause vielleicht bringt, vielleicht wird sich dann nochmal wer wie verstärken. Das weiß man ja nicht, wer da noch nachlangt mit der Kohle. Also drei Vereine haben ja noch Starkohle. Ich rede hier von Köln, vor allem die haben ja noch. Die müssten ja noch massiv Kohle über haben, oder? Von
die Modest-Millionen, ja.
Ja, also die hätten auf jeden Fall Kohle für jemanden.
Ja, müssen wir mal schauen, wie das sich ganz entwickelt. Ich glaube, dass es halt wieder ein sehr breit gefächertes Spiel wird im Mittelfeld bis zum Abstiegsplatz, wer da nun am Start ist.
Eine Prognose kann ich ja geben, das habe ich jetzt ganz vergessen. Ich glaube wirklich am 33. Spieltag Also vor dem 33. Spieltag sind noch mindestens 8 Mannschaften abstiegsgefährdet.
Definitiv.
Also und technisch gesehen.
Ja, ja, klar, das kann durchaus passieren und das ist auch aufgrund der Leistungsdichte in Anführungsstrichen definitiv also vorstellbar und zeigt ja auch eigentlich, dass die Bundesliga, wie viele Leute das positiv reframe, sehr eng beieinander ist, aber man kann es auch negativ reframe, ja, genau, und sagen, schlecht eigentlich ist so. Und ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze auch auf internationaler Ebene irgendwie darstellt, weil wir auf internationaler Ebene auch von den Nationalspielern eigentlich ganz gut aufgestellt sind. Wir sind immerhin Weltmeister. Wir haben jetzt 10 Spiele in Folge gewonnen in der Qualifikation. Furchtbar, ich weiß. Nationalmannschaft.
Das waren total die mitreißenden Spiele mit ausverkauften Stadien.
Nicht, ja,
also das Spannendste in der WM-Qualifikation war der Nazi-Skandal.
Ja, ja, genau. Aber nichtsdestotrotz war es auf fußballerischer Ebene natürlich eine Kontrastsituation zu dem eigentlichen internationalen Performances der deutschen Mannschaften, so, weißt du? Und mal gucken, wie sich das.
Performance nicht eine Leistung. Okay, Leistung kann schlecht sein.
Ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich glaube, dass der FC Köln. Der erste FC Köln deutscher Meister wird und alles andere ist eine verfickte Lüge, ihr Fotzen.
Wir haben ja jetzt auch das abgeschlossen. Einen einzigen hätte ich noch zum Ende, was ich mich tatsächlich, um auf Heinkes auch nochmal zu kommen. Also das ist so eine moralische Frage. Ich habe darüber sehr lange nachgedacht diese Woche. Das ist ja so, also das passiert ja öfter auch so. Eine Sache mit Heinkes, wo ich mich total beschäftigt, ist tatsächlich, wenn ich schon alles erreicht habe, ich bin an meinem Höhepunkt ausgestiegen und die haben mir ein Denkmal gesetzt und ich bin der Gottkönig und alle werden sich immer an mich erinnern.
Ich kann dir die Antwort liefern.
Als der Typ, ja gleich, lass mich nur kurz, als der Typ und dann steige ich ab und danach läuft es auch nicht mehr so. Und dann werde ich nochmal gebeten zurückzukommen. Ich bin schon eigentlich zu alt dafür. Ich bin schon eigentlich, ich brauche das gar nicht mehr. Und dann komme ich nochmal zurück. Das ist ja nicht nur Jupp Heynckes, alte Männer haben oft nochmal das Ding, dass sie diesen, ich komme jetzt zurück und dann rocke ich das Ganze. Hatten wir, ein Beispiel will ich dazu bringen, als Liverpool-Fan hatten wir das ja mit King Kenny, der dann auch nochmal wollte, aber das ging ja ganz schief.
Das war so ein Übergangsding.
Und weil wir auch bei Prognosen sind, kam mir das noch. Wenn der alte Mann nochmal zurückkommt, er wird nicht mehr diesen Status. Ich finde es komisch, warum sollte man seine Legende ruinieren mit noch so einer schmutzigen Saison, wo es dann schief lief und das so der Schandfleck auf deiner.
Freundschaftsdienst.
Ich hab, nicht. Ja, Freundschaftsdienst, mein Arsch. Ich habe die Antwort.
Schieß los, Marvin.
Auf deine Frage.
Los geht's, Marvin. Los geht's, Marvin.
Mann. Ich habe sämtliche intellektuellen Tageszeitungen, die es gibt, auf dem deutschen Markt studiert und da habe ich eine schöne Schlagzeile gelesen von der Bild und da stand drauf. Heinkes Hund traf Bayern-Entscheidung. Als Kando zweimal bellte, war alles klar. Und genau deswegen, nur genau deswegen ist er nochmal zurückgekommen.
Ja, stimmt, der Kando.
Der Hammer.
Den haben wir ja alle, den hat jeder spirituelle Führer, jeder Ding, der nochmal sagt, ich will zurück, der bellt Kando zweimal.
Der Kando bellt zweimal und zack ist der Deal.
Das war auf jeden Fall auch, ich hab diese Schlagzeile ja auch geteilt und gesehen und da dachte ich mir so, hey, Alter, du bist auf jeden Fall von der Realität so weit, so fern.
Als Kando zweimal bellte, war alles klar.
Ich meine, was deine Frau und Kinder sagen, die ja, mach. Aber es liegt ja, wenn du bist finanziell frei, du musst es nicht wegen der Kohle machen.
Natürlich nicht.
Du bist eine Legende und dann kommst du nochmal zurück. Und
es kann nur schlechter werden, egal was du machst, es kann nur schlechter werden.
Ab hier, du weißt, dass es nicht mehr besser werden kann.
Das ist wie die.
Okay, du weißt, du könntest nochmal das Triple holen, aber dann bist du ein verblendeter Motherfucker, der nicht Ahnung von der
Realität hat. Das ist wie als, genau wie. Löw, wo es hieß, eventuell wird Löw ein neuer Bayern-Trainer. Weißt du? Nee, der ist Philipp Weltmeister.
Philipp Lahm ist da nicht mehr.
Der ist Weltmeister. Warum soll er sich den Job geben, wo er wirklich jeden Tag arbeiten muss? Und nicht alle zwei Wochen.
Aber ja, Heinkes hatte einen saftigen Punkteschnitt, also in der Zeitspanne vom 1.7.2011 bis zum 30.06.2013. 109 Saftig. Spiele hat er absolviert als Bayern-Trainer mit sage und schreibe 2,43 Punkten. 2,43 Punkten.
Das ist ein saftiger Schnitt.
Das ist saftig.
Und ich meine, warum solltest du da nochmal zurückkommen? Ja, ein Freundschaftsdienst.
Freundschaftsdienst. Und, ja, mehr, ja, ja, mehr ist es halt
nicht. Und Kandobell zweimal.
An dieser Stelle möchte ich mich bedanken bei allen Zuhörern, die unseren Podcast gerne verfolgen.
Zuhörerinnen auch noch.
Zuhörerinnen, ja.
Zuhörerix auch.
Ja.
Transvestiten, die unseren Podcast verfolgen. Zuhörer. Als Kanto zweimal bellte, habt ihr gemerkt, dass der Strafraum immer wieder Kompetenz ausstrahlt und die Wahrheit ans Licht bringt. Ja. Wir möchten uns
Seriosität.
Ja, wir möchten uns bei euch bedanken und verbleiben an dieser Stelle. Wir hoffen, euch hat unsere kleine Zusammenfassung über die Bundesliga, wie sie gerade sich in allen Formen und Farben darstellt, gefallen. Und melden uns in 2 Wochen wieder, wenn wir das nächste Thema euch präsentieren. Mal gucken, was Kanto sagt. Wenn er einmal bellt, bringen wir etwas über Blumenpflege.
Ich mache eine Ansage. Wenn Jupp Heynckes uns auf Facebook schreibt mit einer Sprachnachricht, egal ob das geht, oder eine YouTube-Videobotschaft, dass Kando einmal bellt, dann beenden wir diesen Podcast. Ja, für immer. Das stellen wir ihn ein.
Genau.
Kando hat einmal gebellt.
Genau, während wir
Kando Official bei Twitter.
Kando Official.
Replies to your tweet einfach nur einmal und dann hören wir auf.
Ja, oder ein YouTube-Video mit so einem Hashtag-Verlinkung auf Strafraum. Wir schauen uns das auch an und sind dann enttäuscht, aber wir hören dann auch auf.
Genau. Wir hören wirklich auf.
Ja, Kando kann man nicht widersprechen, das ist eine Instanz.
Und während Kando Luft holt und wir Bruno Labbadia schreiben, ob er dann doch irgendwie sein Dating-Profil ändern will, verbleiben wir mit diesen freundlichen Grüßen und wuffen zweimal. An der Stelle vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Von meiner Stelle aus Marvin.
Ja.
Als Maul und zweimal Wuffs.
Kando.
Das ist jetzt dein neuer Spitzname, Ben.
Ich muss, glaube ich, erstmal noch das Hashtag Kando bei Instagram dazu machen.
Danke vom Kando-Raum. Von euren Freunden, die sich hier und da mit Fußball auseinandersetzen. In dem Sinne, vielen Dank und
vielen Dank.
Gute Nacht.